Die Botschaft, die Welt fällt auseinander, wurde am 15. November 1963 im Mark Ballroom in New York gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert Asmis. Glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, glaube nur. Lasst uns unsere Häupter für ein Wort des Gebetes beugen. Unser himmlischer Vater, wir bringen dir, dem allmächtigen Gott, heute Abend wiederum zum Ausdruck, wie dankbar wir dafür sind, miteinander hier versammelt zu sein, dass wir noch leben und in der Lage sind, dich heute Abend anzubeten. Wir sind in dieser Absicht zusammengekommen, um als Brüder und Schwestern in himmlischen Örtern zusammen zu sitzen. Bürger des Königreiches Gottes, und wir warten darauf, dass der Heilige Geist über uns kommt, damit er uns offenbaren möge, was wir tun sollen, den Plan für unser Leben. Wir möchten nach seinem Willen wandeln. Wir bitten darum, Herr, dass du von Grund auf beginnst und uns einfach reinigst, Herr, und uns zu neuen Geschöpfen machst, damit wir für deinen Dienst bereit sind. Wir wissen, dass dieses für uns total unmöglich ist, Vater, denn wir können uns genauso wenig reinigen, wie ein Leopard seine Flecken weglecken könnte. Indem er sein eigenes Bemühen durchführt, würde er diese nur noch heller scheinen lassen. Also gibt es eine Quelle, die mit Blut gefüllt ist, die von den Adern Immanuels fließt. Das ist es, was die Flecken des Leopards reinigt. Und ich bitte dich heute Abend, himmlischer Vater, es zu gewähren, dass jeder einzelne von uns sich dort untertauchen kann und wir all unsere Zweifel dahinten lassen, alle die Zweifel an der Liebe Gottes und der Verheißung für uns in diesen Stunden. Wir bitten es in dem Namen von Jesus. Amen. Lasst uns dieses singen, während wir uns hinsetzen. Anstatt zu singen, glaube nur, lasst uns unsere Hände erheben und singen, jetzt glaube ich. Ja, jeder Einzelne jetzt. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Alles ist möglich, denn jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich. Alles ist möglich, denn jetzt glaube ich. Der Herr segne euch, ihr dürft euch setzen. Oh, es klingt so passend, nachdem wir Gott gebeten haben, sagten wir ihm, dass wir ihm jetzt glauben. Heute ist ein wirklich schwerer Tag für mich gewesen. Es gab so viele Dinge zu tun und es sind vielleicht immer noch 75 Aussprachen, die auf mich warten. Man kann sie einfach nicht alle schaffen. Das ist schade. Es ist einfach völlig unmöglich. Ich habe heute 4 Anrufe bekommen, die mich veranlasst hätten, aus der Stadt wegzufliegen. Einer kam aus Beaumont in Texas, der nächste aus Houston, ein anderer aus Campbellsville in Kentucky und der letzte aus Little Rock in Arkansas. Alles Notfälle von Kranken. Und gerade bevor ich ging, kam noch ein Anruf, dass ich am Sonntagabend, sobald der Gottesdienst vorbei ist, von hier wegfliegen soll, um eine Beerdigung abzuhalten. Das liegt irgendwo in der Nähe der Westküste. Man kann nicht überall hingehen. Das sind nur die Dinge, die hier hereinkommen. Sie wollten hier wissen, wie es zu Hause geht und im Büro, versteht ihr? Diese Menschen sind liebe Menschen. Viele von ihnen sind Christen. Man kann nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb versucht man, das Beste daraus zu machen, während man sich hier befindet. Es macht einen nervös. Aber ihr wisst, dass man manchmal die nervösen Menschen braucht, um irgendein Ziel zu erreichen. Ab einem bestimmten Punkt werden sie nervös. Habt ihr gewusst, dass es fast immer die Menschen sind, welche sich unter der Inspiration befinden, die als Neurotiker bezeichnet werden? Das stimmt. Denkt doch nur daran, wer von den Propheten nicht als Neurotiker bezeichnet wurde. Sogar von Jesus behaupteten sie, du bist verrückt. Das bedeutet durchgedreht. Paulus sagte, in der Weise, die ihr verrückt nennt, das ist die Weise, in welche ich Gott anbete. Versteht ihr? Ketzerei, verrückt. Betrachtet die Dichter, um die Inspiration zu bekommen, erklimmen sie einen Ort, wo normale Menschen nicht hingelangen. Ich denke an Stephen Foster, der Amerika die berühmtesten Volkslieder gab. Nun, ich denke, er hatte sie in seinen Gedanken, aber nicht in seinem Herzen. Mein Zuhause war damals direkt auf der anderen Seite des Flusses in Kentucky. Nachdem er dieses berühmte Volkslied geschrieben hatte, ging er hinaus und betrank sich. Er konnte es einfach nicht verkraften. Nachdem er eines Tages aus der Inspiration herausgekommen war, rief er einen Diener, der ihm eine Rasierklinge brachte, und er beging schlussendlich Selbstmord. Solange ihr euch da oben befindet, ist alles nett, und wenn du wieder herunter oder dort wieder herauskommst, dann befindest du dich irgendwo dazwischen. Ihr solltet euch mal das von dem Manager und einigen der anderen erzählen lassen, die mich abends herumführen, nachdem wir so eine Unterscheidungslinie gehabt haben. Oh du meine Güte, man weiß gar nicht mehr, ob alles nur eine Vision ist oder was überhaupt stattfindet. Bei allen Dingen geht es so. Alles, was man anschaut, du weißt einfach nicht, ob es wirklich da ist oder eine Vision ist oder was es ist. Man ist einfach, du bist derjenige, der das bewirkt, versteht ihr? Du bist genau derjenige, der dieses hervorbringt. Ich habe das heute dem Pastor erklärt. Es ist wie bei einem kleinen Jungen, der versucht, durch ein Loch in der Wand hindurchzusehen, um einen Zirkus anzuschauen. Er zieht sich an seinen Händen hoch, schaut hindurch, kann vielleicht eine Giraffe oder ein Kamel sehen, und dann lässt er sich wieder hinab. Man fragt ihn, was siehst du sonst noch? Nun, es bringt ihn fast um, dass er sich wieder hinaufziehen muss, um etwas zu sehen. Aber wenn nach einer Weile jemand vorbeikommt und ihn hochheben könnte und dieses dann auch tut, würde er sagen, jetzt kannst du sehen, wie es aussieht. Hier hängt die Girlande und der Haupteingang ist dort und da kommen sie heraus. Danach würde er ihn wieder absetzen. Nun, das macht ihm dann nichts zu schaffen. Das ist die Weise, wie Gott in Christus gewesen ist. Nun, die Frau, welche sein Gewand berührt hat, war eine Frau in ihren Wechseljahren. Sie hatte einen Blutfluss. Sie konnte nicht, die Ärzte konnten diesen nicht aufhalten. Sie berührte sein Gewand. Er drehte sich herum und fragte, wer hat mich berührt? Kraft ist von mir ausgegangen. Seht ihr, das war die Frau, welche die Gabe Gottes benutzte. Sie zog durch ihn an Gott. Das war die Frau, die das tat. Sie nahm sich das Vorrecht, die Gabe Gottes zu benutzen. Aber als Lazarus starb, sagte er, dass er nichts tut, es sei denn, dass der Vater es ihm zuerst zeigt. Johannes 5, 19. Nachdem er eine Zeit lang gegangen war und sie nach ihm schickten, damit er kommt und für Lazarus betet, ging er nicht hin. Er ging an einen anderen Ort. Dann sandten sie wieder nach ihm und er ging wieder nicht hin. Er entfernte sich weiter und ging an einen anderen Ort. Schließlich drehte er sich um und sprach zu seinen Jüngern, Lazarus schläft. Sie antworteten, dann geht es ihm gut. Dann redete er mit ihnen auf der Weise, er ist tot, aber um euretwillen bin ich froh, dass ich nicht dort war. Seht ihr? Der Vater hatte ihm schon gesagt, wie es werden würde, weil er sagte, dass er nichts tut, es sei denn, dass der Vater es ihm zuerst zeigt. Wie lange es dauern, was stattfinden und wann er zurückgehen würde, hört gut zu. Aber ich werde hingehen und ihn aufwecken, versteht ihr? Und als er an dem Grab von Lazarus hinabging, betete er. Er sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich bereits erhört hast, aber ich sage dieses um derer Willen, die hier stehen. Er wusste, was zu tun ist, und er rief Lazarus aus dem Grab heraus. Es wurde nichts davon gesagt, dass Kraft von ihm ausgegangen wäre. Das war Gott, der seine Gabe gebrauchte, und bei der anderen Sache war es die Frau, welches die Gabe Gottes benutzte. Nun, ihr könnt keine Vision produzieren, sie muss von Gott kommen. Es ist euer Glaube, der es bewirkt. Der Glaube ist die einzige Sache, die Gott an einem Wesen anerkennen wird. Glauben an sein verheißenes Wort, und das macht ihr selbst. Es ist euer Glaube, der das bewirkt. Aber wenn eine Vision kommt, und manchmal ist es so, dass Gott eine Vision über etwas gibt, was irgendwo geschieht und dieses manchmal Stunden dauert, macht sie mir überhaupt nichts zu schaffen. Aber es geht um die anderen, welche einem zu schaffen machen. Wenn man dann wieder zu sich kommt, fragt man sich, wo man sich überhaupt befindet. Ich denke, es war William Cooper, der das Lied schrieb, es gibt eine Quelle, die mit Blut gefüllt ist. Vor nicht langer Zeit stand ich an seinem Grab in London. Ich musste einfach ein bisschen weinen, weil es mir so leid tat um den Mann. Er war ein Dichter. Wenn er in die Inspiration hineinkam und dieses Lied schrieb, Nun, wenn er wieder aus dem herauskam, dann versuchte er, rief sich einen Fahrer und versuchte, einen Fluss zu finden, um Selbstmord begehen zu können. Es war aber so neblig, dass sie ihn nicht finden konnten. Er fand sich nicht mehr zurecht. Er war aus der Inspiration herausgekommen und befand sich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Was bedeutet das alles, mein Freund? Es gibt tatsächlich ein Land jenseits des Flusses und man muss sich nur hinaufziehen, um es sehen zu können. Deshalb wissen wir, dass es eines Tages so sein wird, dass wir zu diesem Land hingehen. Das ist unsere große Hoffnung. Was diesen Abend angeht, so habe ich meinem Sohn nichts davon gesagt, dass er Gebetskarten austeilen soll. Aber jeden Abend hat der Herr die Kranken aus der Zuhörerschaft geheilt und sie einfach herausgerufen, diejenigen, die den Glauben hatten. Hört immer gut hin auf das, was er sagt, wenn er spricht. Ich denke, dass wir heute Abend die Art der Versammlung ändern werden. Wie viele möchten, dass für sie gebetet werden soll, dass für die Kranken gebetet werden soll? Gut, in Ordnung, ich werde Billy einfach ein wenig früher losschicken, wenn unser geliebter Pastor damit einverstanden ist. Wir werden allen, die es wünschen, eine Gebetskarte geben und dann werden wir die Menschen einfach heraufrufen, damit sie herkommen und wir für sie beten. Ich würde es nicht schaffen, jeden Einzelnen in diese Gebetsreihe der Unterscheidungsgabe zu berücksichtigen. Sie müssten mich sonst hinaustragen und ihr müsstet dann für mich beten. Denkt doch nur daran, wie es war, als eine Frau sein Gewand berührte. Und er war der göttliche Sohn Gottes. Wenn eine Frau sein Gewand berührte und es ihn so schwach fühlen ließ, was würde es dann bei mir bewirken als Sünder, der durch die Gnade errettet ist? Das würde nicht eine Person überstehen, wenn er nicht gesagt hätte, diese Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun, mehr als diese werdet ihr tun. Johannes 14, 12. Seht, in der King James Bibel sagt er größere, aber das richtige Wort heißt mehr. Wenn ihr das mal nachschaut, denn niemand könnte größere als diese tun. Er weckte die Toten auf und stoppte die Natur. Er tat alles Mögliche. Die einzige Sache, welche die Gemeinde, alles was Gott war, befand sich dort in einem Mann. Diese gewaltige Feuersäule, die Israel führte, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber als er gekreuzigt wurde, ist er wieder auferstanden und stieg zu Gott auf. Am Tag zu Pfingsten kam er wieder zurück in der Gestalt dieser Feuersäule und teilte sich selbst auf. Feuerzungen ließen sich auf jeden von ihnen nieder. Gott teilte sich selbst unter seiner Gemeinde auf, weil das seine Ehefrau war. Ein Ehemann und eine Ehefrau sind eins. Gott und seine Gemeinde sind eins. Gott in euch, das war Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns. Die ganze Zeit derselbe Gott, nur in drei Manifestationen, Eigenschaften oder Ämtern oder wie immer ihr es nennen wollt. Genauso wie Vater, Sohn und der Heilige Geist. Die ganze Zeit ist es derselbe Gott, versteht ihr? Als es Gott über uns war, konnte er nicht berührt werden. Sogar wenn der Berg betreten wurde, auf dem er sich befand, mussten sie von einem Speer durchbohrt werden, weil es für die Sünde noch kein Opfer gegeben hatte. Aber als Gott kam und unter uns sichtbar wurde, hieß es, wir berührten ihn mit unseren Händen. Er sagte, Gott, 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Seht ihr, das war Gott mit uns. Gott über uns, Gott mit uns und jetzt Gott in uns. Alles, was Gott ausmachte, goss er in Christus hinein und alles, was Christus ausmachte, das goss er in die Gemeinde hinein. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, der Vater in mir und ihr in mir und ich in euch. So ist es die ganze Zeit Gott gewesen und dieselben Werke, die er tat. Die Gemeinde ist dazu ausersehen, mit demselben Geist sein Werk fortzuführen. Ihr könnt nicht dasselbe Werk ohne denselben Geist ausführen. Das stimmt. Derselbe Geist führt das Werk fort. Es ist so schön, sich mit euch zu unterhalten, dass ich deswegen jeden Abend die Zeit überziehe. Ich mache das überhaupt nicht gerne, aber ich bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass wir in der Endzeit leben. Ich sage das nicht einfach nur, weil es jeder sagt. Ich glaube es von ganzem Herzen und mit der ganzen Aufrichtigkeit meines Herzens. Aus dem Grunde versuche ich auch nicht, großartige Gebäude zu bauen oder großartige Dinge zu tun und große Türme zu bauen. Ich glaube, dass Christus kommt. Lasst uns deshalb jetzt alle Dinge tun, weil es vielleicht keinen Morgen mehr gibt. Lasst uns heute Abend noch alles, was wir tun können, schaffen, wenn es möglich ist. Deswegen habe ich es niemals zugelassen oder denke ich nicht, dass der Heilige Geist es von mir wünschen würde, gewaltige, großartige Dinge zu haben, wobei es gewaltig, großartige Dinge geben müsste. Nun, das ist in Ordnung für die, welche das tun wollen. Ich verurteile sie dafür nicht. Das ist schön, aber große Fernsehshows zu haben, welche die ganze Nation mit einbeziehen und die Menschen um Geld anbetteln zu müssen, damit ihnen das möglich ist, müssen sie das tun, weil sie dafür bezahlt werden müssen. Radio, Rundfunksendungen, das ist in Ordnung, das ist schön, aber das ist nichts für mich. Ich mag einfach, nun, ich würde so viel Sorgen darum machen, dass es mich umbringt. Das kann ich nicht machen. Ich kann es nicht. Einmal in meinem Leben begann ich, ein Opfer einzusammeln. Ich vermute, dass ihr alle davon gehört habt. Ich begann, ein Opfer einzusammeln. Wir waren in so einer schwierigen Lage, bis ich einfach eines nehmen musste. Ich hatte einige Schulden und ich ging arbeiten. Ich nahm meinen Hut und schüttete meinen Lohn aus und wir konnten es einfach nicht bezahlen. Ich hatte noch nie ein Opfer im Tabernakel eingesammelt. Ich war 17 Jahre lang Pastor, ohne einen Pfennig zu nehmen. Ich sagte zu meiner Frau, wir müssen das einfach machen. Ich gehe jetzt hin und sammle ein Opfer ein. Sie antwortete, ich werde dir dabei zuschauen, versteht ihr? Sie ging hinüber und setzte sich hin. Und an jenem Abend nach, sie sind sehr liebe Leute. Möge Gott sie segnen. Ich sagte, ich sage das Folgende nicht gerne. Ich bin schon seit langer Zeit bei euch. Ich habe euch noch nie um etwas gebeten, aber ich habe einige offenstehende Rechnungen. Ich brauche etwa $6. Ich habe sie einfach nicht. Ich habe sie einfach nicht und sie sind am Samstag fällig. Ich habe einfach nicht das Geld, um es zu bezahlen. Aber wenn ihr alle nur ein 10-Cent-Stück übrig habt, dann würde das schon ein bisschen weiterhelfen. Ich würde das sehr schätzen. Alle fingen an zu weinen. Es gab eine alte Frau, die dort saß. Der Diakon stand auf und wir hatten keinen Opferteller. Ich sagte, du kannst meinen Hut dafür benutzen. Er kam und nahm meinen Hut. Ich schaute dort hinab. Eine kleine alte Schwester betet immer für mich und sie ist eine dieser altmodischen Südstaaten-Mütter, die eine von diesen kleinen, die kleinen Geldbörsen, die oben aufschnappen. Sie öffnete sie, du meine Güte. Ich sah es und nichts in der Welt konnte ich das annehmen. Ich sagte, ich wollte nur einen Scherz machen. Ich wollte sehen, was ihr dazu sagen würdet. Ich habe das gar nicht so gemeint. Ich konnte es einfach nicht fertigbringen. Das war die Situation, in der ich am dichtesten dran war, ein Opfer einzusammeln. Versteht ihr? Es gab einen alten Mann, der immer zu mir ins Haus kam. Ich glaube, er gehört zum Hause Davids, eine religiöse Gemeinschaft, welche die verlorenen 12 Stämme Israels sammeln wollen, der Übersetzer. Oder etwas Ähnlichem. Er hatte einen langen Bart und lange Haare. Er schenkte mir ein altes Fahrrad, das reparaturbedürftig war. Eigentlich nicht reparaturbedürftig, sondern nur abgenutzt. Wahrscheinlich hatte es seinem Zweck gut gedient, aber es war... Ich ging zu dem Billigladen hinunter und besorgte mir 2 Eimerchen Farbe, die 20 Cent kosteten, und strich damit das Fahrrad an und verkaufte es für $6. Deshalb brauchte ich dann kein Opfer mehr einzusammeln. Aber da war ich am ehesten dazu bereit. Was wäre denn, wenn ich alle diese gewaltigen Verpflichtungen hätte und der Heilige Geist würde mich irgendwo hinausrufen zu einer kleinen Gemeinde, obwohl ich eigentlich Hunderte von Dollar täglich brauchen würde, um das bezahlen zu können? Sie könnten das nicht aufbringen. Aber seht ihr, ich brauche nichts weiter als einfach nur mehr von Gott. Versteht ihr? Ich kann es nicht. Wenn er mich irgendwohin ruft, egal wohin, wenn es dort nur 10 Menschen gibt oder ich habe einmal zu 500.000 Menschen gepredigt. Nun gut, wenn es zu dieser Zeit kommt, dann wird jemand einfach, Gott legt es ihnen auf ihr Herz und sie kommen vorbei und sagen, weißt du, der Herr hat gesagt, dass du irgendwo hingehst und hier hast du einen Scheck dafür. So funktioniert das durch Glauben, seht ihr? Denn er weiß, was wir brauchen, versteht ihr? Auf diese Weise zu leben, das mag ich einfach. Wisst ihr, dann gibt es noch etwas anderes zu beachten. Ich denke nämlich, dass es immer weniger Plätze werden, zu denen wir gehen. Viele Menschen, die zu meinen Versammlungen kommen, sind genauso arm wie ich. Und ich möchte auch so bleiben wie sie. Würde es dann richtig sein, für einen Prediger als ein großartiger Mann mit 10.000 von Dollar umherzugehen, die er auf diese und jene Weise verteilt und irgendeine arme Frau hat einen Baumwollsack auf ihrem Rücken und pflückt für 3 Dollar täglich Baumwolle, damit sie wenigstens fetten Speck und Maisbrot essen kann? Nun, ich kann das nicht. Ich kann bei so etwas nicht zuschauen. Versteht ihr? Christus besaß die ganze Erde und hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Die Füchse haben Gruben. Matthäus 8, 20. Er war unser Beispiel. Er war das, was er auch sein sollte. Nun, ich versuche nicht, das zu verurteilen. Ich versuche nur, euch mitzuteilen, wie ich es selbst handhabe. Wisst ihr, deswegen habe ich nie versucht, irgendetwas Großes aufzuziehen, wenn ich kein Geld dafür habe. Ihr könnt sowieso nichts Großes aufziehen. Die größte Sache, die es gibt, ist die, wo wir hingehen, und das ist Gott. Ich denke, dass wir sowieso alle gleich groß sind. Lasst uns deshalb auch so bleiben. Wir sind Kinder Gottes. Nun, ich liebe es einfach, diese Bibel zu lesen. Ich kann sie nicht so gut lesen, denn manchmal spreche ich die Worte falsch aus, aber ihr werdet es trotzdem mit mir aushalten. Ich kann mich daran erinnern, wie ich einmal in Fort Wayne predigte. Es gab dort jemanden aus der Versammlung der Assemblies of God, der diesen Artikel schrieb, dann bekam das Who is Who, Persönlichkeitslexikon, in dem berühmte Menschen detailliert beschrieben werden, der Übersetzer, den Bericht über das kleine Mädchen. Vielleicht habt ihr es ja gelesen, das war vor etwa 10 Jahren. Ihre Augen waren operiert worden und das Sehvermögen ging verloren. Sie wurde zu mir gebracht und der Heilige Geist sagte ihr das alles und heilte sie direkt. Danach konnte sie die Bibel lesen und auch alles andere. Das Who is Who berichtete es. Wisst ihr, das Who is Who ist ein Buch, welches über die medizinische Wissenschaft und Sonstiges berichtet. Sie berichteten von ihr, dass sie wieder sehen konnte. Ich erinnere mich daran, dass ich ein paar Abende danach dort hineinging, wo Paul Rader dieses Lied schrieb, Glaube nur. Ich saß dort und hörte, wie jemand hereinkam. Es war ein Mann, der eine richtig gute Bildung hatte. Das muss so gewesen sein. Dieser kam herein und fragte, Herr Branham, kann ich mit Ihnen sprechen? Ich antwortete, jawohl. Er stellte sich vor und sagte, ich will Sie nur in ein paar Dingen zurechtbringen. Ich erwiderte, in Ordnung, mein Herr. Er sagte, Ihre Grammatik, versteht ihr? Ich sagte, jawohl, ich weiß das. Ich habe nur 7 Schuljahre gehabt. Wir waren 10 Kinder. Mein Vater war krank und ich musste arbeiten gehen. Ich musste die Schule beenden, als ich noch ein kleiner Junge war. Er sagte, das ist jetzt keine Entschuldigung mehr. Ich antwortete, das stimmt. Ich denke, dass es keine ist, aber seitdem ich dem Herrn diene, habe ich keine Zeit mehr für so etwas. Er sagte, gut, nein, aber die Leute da draußen, ich habe dich gestern Abend beobachtet. Du hast den Menschen gesagt, dass sie dort zu diesem Pult heraufkommen sollen. Ich fragte, gut, was soll das? Ich weiß es nicht besser. Was ist daran verkehrt? Er sprach, es heißt nicht Pult, sondern Pult. Deine Versammlung würde dich mehr schätzen, wenn du Pult richtig aussprechen würdest. Nun, ich denke, er hat mir meine wenigen Haare noch gegen den Strich gekämmt. Ich sagte, Bruder, ich will nicht mit dir streiten, aber ich glaube nicht, dass sich die Leute daran stören, ob ich Pult so oder so sage. Ich predige einfach das Wort Gottes und lebe das Leben, welches darin liegt. Das ist die Hauptsache. Amen. Der kleine Bursche antwortete, aber du kennst deine Bibel nicht. Ich antwortete, aber ich kenne den Autor sehr gut und er segnet mich. Das ist das, was ich lieber wissen möchte, denn ihn zu kennen ist Leben. Kommt morgen Abend etwas früher. Als ich vor einigen Augenblicken dort draußen in einem Taxi vorbeikam, gab es lange Reihen von Leuten, die enttäuscht waren. Einige weinten und verließen den Platz, weil sie weggeschickt wurden. Kommt deshalb so früh wie möglich, damit ihr eure Gebetskarte bekommt. Lasst uns jetzt, gerade bevor wir das Wort betrachten, einen Augenblick zu dem Autor sprechen. Himmlischer Vater, dies ist dein Wort. Wir lesen in der Bibel Folgendes. Wir sind gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Wir wissen, wie sie im Alten Testament die Kuh nahmen, die rote Kuh, und sie töteten und wie sie verbrannt wurde. Die ganze Versammlung war dabei. 4. Mose 19, 1 bis 10. Die Asche wurde außerhalb des Lagers aufbewahrt für das Wasser der Trennung. Die Hände, die sich damit beschäftigten, mussten reine Hände sein. Ich bitte dich, Gott, darum, dass, so wie dieses Wasser der Trennung das Wort uns vom Tod trennt zum Leben hin, reinige unsere Gedanken und unsere Herzen, Herr. Wenn es irgendetwas gibt, was du in uns findest, das einfach nicht richtig ist, dann reinige uns heute Abend davon, Herr, durch dieses Wasser der Trennung. Nimm unsere Sünden hinweg, Vater. Wir möchten täglich vor dir stehen und uns selbst gegenüber sterben, damit wir in Christus leben können. Segne dein Wort, während wir es lesen. Du hast verheißen, dass es nicht leer zurückkehren würde, sondern das ausrichten wird, wozu es gesandt wurde. Jesaja 55, 11. Wir beten darum, dass du uns dieses durch den Namen von Jesus gewähren wirst. Amen. In dem Buch der Offenbarung von Jesus Christus werde ich nur ein wenig von dem sechsten Siegel lesen. Aus dem Buch der Offenbarung, in dem sechsten Kapitel der Offenbarung, wir werden mit dem 12. Vers beginnen. Dann möchte ich auch noch aus Hebräer 12, Vers 25 lesen, um noch einen kleinen Ausspruch zu haben und einige Schriftstellen, die ich hier aufgeschrieben habe. Ein paar Dinge, über die ich gerne sprechen möchte, so der Herr will. Jetzt in Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Winde, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurde aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes und wer vermag zu bestehen? Jetzt im Buch Hebräer, dem 12. Kapitel, beginne mit dem 25. Vers. Sehet zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jenen nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet, dessen Stimme damals die Erde erschütterte, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden, als solche, die gemacht sind, auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Nun, dieses ist ein kleiner Text, den ich gerne von hier ableiten möchte, um daraus ein Thema zu machen, falls ich das so nennen sollte. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu lange aufhalten werde. Vergesst nicht, morgen Abend früh herzukommen, um die Gebetskarten zu bekommen. Wir werden eine Gebetsreihe haben, in welcher wir für alle Menschen beten, die Gebetskarten haben. Gut, mein Thema heute Abend lautet, die Welt fällt auseinander. Das ist ein sehr merkwürdiges Thema. Und ich dachte heute daran, als ich die herrliche Gelegenheit und das gewaltige Vorrecht hatte, mit Bruder Wick spazieren zu gehen, diesem ehrbaren, edlen Diener von Christus. Auch Bruder Joseph, mein kostbarer Freund, war dabei. Für mich war es das Abendessen, welches wir gemeinsam hatten. Ich denke, bei euch allen ist es das Mittagessen. Aber wenn dieses das Abendbrot ist, dann ist das heute Abend das Abendessen und das andere ist das Mittagessen und das Frühstück. Aber wo ist dann mein anderes Essen geblieben, versteht ihr? Ich fühle mich so, als wenn ich etwas ausgelassen habe. Als wir dann zum Essen gingen und danach wieder die Straße herabkamen, bemerkten wir, dass sie am Dekorieren waren, dass sie anfingen, die Sache für Weihnachten anzubringen. Wir nähern uns der Weihnachtszeit und direkt in einem Monat werden alle Geschäfte wieder ihren Weihnachtsverkauf starten. Wie weit gehen sie an der Bedeutung von Weihnachten vorbei? Es ist nur noch ein Geschäft geworden. Die ganzen Feiertage sind das geworden und auch der Muttertag und der Vatertag. Jeder Tag sollte der Mutter- und der Vatertag sein. Oh, sie feiern Ostern. Der Weihnachtsmann hat den Geburtstag eingenommen. Ein Hase, ein Huhn, ein kleine Ente haben die Auferstehung eingenommen. Es geht alles um Hähnchen, Enten und Eier. Was hat das noch mit der Auferstehung zu tun? Versteht ihr? Und es ist so schade, dass es unseren Kindern vorgesetzt wird. Viele kleine Jungen hier draußen können euch heute Abend mehr über David Crockett erzählen als über Jesus Christus. Ganz gewiss, weil es eine Geschäftemacherei geworden ist. Sie nehmen Kleidungsstücke wie die von einem Cowboy oder von einem Helden oder von irgendeinem Banditen oder so und verkaufen die Kleidungsstücke, damit man wie so einer aussieht und dann erfahren die Kinder alle davon und lesen die Geschichten darüber. Wenn wir den Menschen doch nur die Geschichte von Christus auf die Weise nahebringen könnten. Normalerweise versucht man das nachzuahmen, was man liest, ihr, die ihr etwas lest. Ich erinnere mich daran, dass es bei mir immer so gewesen ist. Ich erinnere mich daran, wie ich als kleiner Junge im Alter von etwa 12 Jahren dort unten in der Stadtbücherei die Bücher von Zane Grey in die Hände bekam mit dem Titel »Der einsame Rächer«. Ich ritt den Besen meiner Mama als Steckenpferd zu Tode, immer und immer wieder um das Haus herum, bis ich ihn zerbrochen hatte. Später las ich die Geschichte von Edgar Rice Burroughs von Tarzan und die Affen. Und ich schlief auf einem Baum, weil ich das gelesen hatte. Ich hatte das einfach in meinen Gedanken. Und oh, eines Tages bekam ich etwas in die Hand, das echt war. Eine Wahrheit und keine Erfindung. Seit der Zeit wollte ich, dass mein Leben so wird wie das seinige. Ich fand etwas, das echt war, als ich die Bibel und das Leben von Jesus Christus las. Während wir uns dieser Jahreszeit nähern, wird es sehr familiär. Die Welt befindet sich etwa in demselben Zustand wie vor 2000 Jahren, als er bei seinem ersten Kommen auf die Erde kam. Als er auf die Erde kam, war die Zeit für die Erde gekommen. Die Welt gerät so oft in einen chaotischen Zustand, wo es nichts mehr gibt, was ihr noch helfen kann. Wir haben diese verschiedenen Zeiten schon gehabt, diese Auftakte. Wir stellen fest, dass jedes Mal, wenn dieser Zustand eintrifft, die Menschen veranlasst werden, mit Beten zu beginnen. Sie spüren, dass alles zum Ende gekommen ist. Alle unsere Systeme und alles, was wir besitzen, ist zum Ende gekommen. Dasselbe ist auch in der vorsinnflutlichen Zeit geschehen und so weiter. Die Politik und die anderen Dinge sind einfach an ihrem Ende angelangt. Es gibt kein Weiterkommen mehr. Ich denke, dass das alles aus einer Absicht heraus von Gott gesteuert wird, um es einer Verjüngungskur zu unterziehen, es zurückzubringen. Es gibt eine Möglichkeit der Selbsterneuerung. Ich denke, dass es ein Gesetz Gottes ist, dass diese Dinge an diese Stelle kommen. Ich glaube, wir können behaupten, dass die Welt in der Zeit von dem ersten Kommen von Christus zusammenbrach. Es war eine verdorbene Zeit in der Politik und eine verderbliche Zeit in der Religion. Alle Systeme waren verdorben. Sie hatten sich vermischt, andere Sachen hineingelassen und menschengemachte Lehren in die Religion hineingelassen und so weiter, bis die ganze Sache verdorben war. Die Welt zerbrach. Zu jener Zeit betete die Welt um einen Messias. Nun, die Römer beteten um einen Messias. Die Griechen wollten einen Messias und die Juden wollten einen Messias. Gott gab ihnen einen Messias, aber sie wollten es nicht in der Weise, wie er es ihnen sandte. Ich frage mich heute in unserer chaotischen Zeit, ob wir nicht alle wiederum diesen Zustand erreichen, während wir uns der Weihnachtszeit nähern. Wir finden die Welt in demselben Zustand vor, moralisch heruntergekommen. Die Politik ist heruntergekommen. Das religiöse Leben ist heruntergekommen. Die Denominationen sind heruntergekommen und alles ist einfach nur verdorben. Und wir alle schauen nach irgendetwas aus, das uns da heraushilft. Wir alle erwarten einen Messias. Ich frage mich, wenn Gott uns den Messias schickt, ob wir dann nicht genau dieselbe Sache tun würden, die sie damals getan haben. Wir würden ihn nicht erkennen. Wir würden nicht erkennen, wer er ist. Ich denke nicht, dass die Welt ihn überhaupt erkennen würde. Und passt auf, warum das so ist. Hier kommt mein Gedanke dazu, der Grund, warum das so ist. Die Römer hatten ihre eigenen Gedanken darüber, wie ein Messias aussehen sollte. Jeder einzelne von uns hat seine eigenen Gedanken darüber. Jede Denomination hat ihre eigenen Gedanken darüber. Wir sind darüber belehrt worden, wie der Messias aussehen sollte. Es ist auf Tafeln aufgezeichnet worden, wie es sein sollte und alles Mögliche. Unsere Gemeinde ist diejenige, die es bekommen wird. Gut, die Juden und die Pharisäer dachten das auch und die Sadduzäer dachten es ebenso auf ihre Weise. Dieselbe Sache. Seht ihr? Die Geister sterben nicht, sondern nur der Mensch, der von ihnen besessen ist. Versteht ihr? Aber der Teufel entfernt nicht seinen Geist, er nimmt nur den Menschen weg. Die gute Sache dabei ist, dass Gott auch nicht seinen Geist entfernt, sondern nur den Menschen, denn sein Geist bleibt. Derselbe Geist, der auf Christus lag, liegt heutzutage auf dem Gläubigen, dem wahren Gläubigen. Beachtet das, dass die Römer der damaligen Zeit auch nach einem Messias Ausschau hielten, nach einem Politiker. Sie wollten jemanden, der vom Jupiter herabkommt und jemanden, der mit einem feurigen Wagen herabfährt und eine Sonne hinter seinem Haupt hat, der die Streitwagen am Himmel entlang fahren lässt. Sie wollten, dass Jupiter herabkommt und ihnen den richtigen Trick beibringt, das militärische Geheimnis, wie sie die ganze Welt beherrschen können. Das ist das, was sie erreichen wollten. Sie wollten die Griechen unterwerfen und die ganze Welt beherrschen. Das ist die Sorte von Messias, die sie sich wünschten. Gut, die Griechen wollten diese Sorte von Messias, der kommt und ihnen genau die richtige Strategie verrät, die sie benutzen können, um die Römer niederzuwerfen. Seht, das war ihre Idee. Die Juden hielten Ausschau nach einem General, einem Mann, der mit einem eisernen Stab in seine Hand kommt und nach einem Löwen aus dem Stamme Juda. Diese würde hingehen, um alle Länder zu regieren und um Rom in den Fluss hineinzutreiben, um sie zu ertränken und danach würde Israel alles übernehmen. Das war ihr Beweggrund. Als er dann genau in der Übereinstimmung mit der Schrift kam, hielten sie an einer anderen Weise nach ihm Ausschau. Ich frage mich, ob es heutzutage nicht wieder genauso wäre, wenn er kommt, ob wir nicht dasselbe denken würden. Wir haben unsere eigenen Gedanken darüber, wie er sein soll, wie er aussehen soll, auf welche Weise er seine Kleidung tragen soll und sein Haar trägt und alles. Wenn es nicht genau nach unserem Geschmack ist, dann nehmen wir es nicht an. Ich meine, die Welt von heute damit, versteht ihr? In Ordnung. Die Juden lehnten den Messias ab, weil er nicht ihrem Geschmack entsprach. Er gefiel ihnen nicht. Vor einigen Tagen hatte ein netter Schneider in Tucson ein paar Hosen für mich geschneidert. Er war ein Jude. Ich hörte sein gebrochenes Englisch und ich fragte ihn, bist du ein Jude? Er antwortete, jawohl. Ich vermute, dass du ein Christ bist. Ich antwortete, jawohl. Er ging dann an die Arbeit und fertigte mir meine Hosen an. Ich dachte, ich werde ihm schon noch was erzählen. Er sagte, nun gut, ich habe nichts gegen euch Christen. Ich antwortete, Dankeschön, mein Herr, ich habe auch nichts gegen dich. Und er sagte, ich fragte, wie ist deine Einstellung Christus gegenüber? Er antwortete, er kam zu früh und sie haben gesagt, dass er für seine Aufgabe zu jung ist. Ich sagte, tatsächlich? Er erwiderte, er war noch ein bisschen zu jung für seine Aufgabe. Er sagte, nun Christus, wenn er, Jesus, heutzutage gekommen wäre, nicht Christus, sie glauben nicht daran, er sagte, wenn Jesus heutzutage kommen würde, dann wäre sein Programm genau richtig gewesen. Es dreht sich um etwas anderes bei Rockefeller und Goldwater. Sie bekämpfen sich gegenseitig und sind in der gleichen Partei. Sie sollten so etwas nicht tun. Ich antwortete, das ist richtig. Er sagte, als Jesus kam, kämpfte er gegen seine eigene Gruppe von Leuten. Ich erwiderte, oh nein, er kam zu den Seinen und sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. So war das damals, verstehst du? Ich werde ihn einmal damit in Ruhe lassen, bis ich zurückkomme. Immer nur ein wenig auf einmal. Denn ich denke daran, dass Gott seine Augen verblendet hat, damit ich es erkennen konnte. Deswegen bin ich dieser Rasse gegenüber so dankbar. Ganz gewiss bin ich das. Mache dir keine Sorgen, Israel. Wenn einer davon hier sitzt, denn deine Zeit kommt bald, versteht ihr? Gewiss. Sehr oft behaupten wir, dass Jesus Jude war. Nein, das war er nicht. Er war kein Jude. Er war weder Jude noch Heide. Er war Gott. Seht, das Hämoglobin, wo die Lebenszelle sitzt, und die Lebenszelle waren eine von Gott geschaffene Zelle. Es gab kein verwandtschaftliches Leben zwischen Gott und Maria. Es gab noch nicht einmal eine Gefühlsbewegung. Er schuf beide Keime. Das stimmt, das Ei und die Zelle. Er war weder Jude noch Heide. Er war dieser Zweig dazwischen. Er war Gott. Wenn er jüdisches Blut besaß, dann sind wir verloren. Wenn er heidnisches Blut besaß, dann sind wir verloren. Er besaß das Blut Gottes und war ohne geschlechtliches Verlangen erschaffen. Das ist der Grund, warum unser Glaube dort hinaufschauen und sicher darauf stehen kann, dass es so ist. Er starb für uns beide. Nun, wir stellen fest, als er kam, dass er nicht nach dem Geschmack der Juden kam und deshalb verdammten sie ihn. Wir können nichts dagegen sagen, weil wir dieselbe Sache tun. Was hatte dieses verursacht? Ich glaube, dass es einen Grund dafür gab. Ich denke, es kommt daher, dass sie das Wort Gottes genommen und es durch ihre Traditionen wirkungslos gemacht haben. Jesus hat es so gesagt. Er sagte, durch eure Überlieferungen habt ihr das Wort Gottes wirkungslos gemacht. Matthäus 15, 3 bis 6. Das stimmt. Es war nicht mehr wirkungsvoll, weil es ihren Überlieferungen hinzugefügt und da hineingelegt wurde. Und als, ihr könnt dem nichts hinzufügen, ihr könnt auch nichts davon hinwegnehmen. Es gilt einfach so, wie es da steht. Das ist die Weise, wie Gott es aufbewahrt hat. Wir können keine Glaubensbekenntnisse, Lehren und Dinge hinzufügen. Das Wort braucht keinerlei Hilfe. Das ist er selbst. Das ist er selbst in Buchstabenform. Das Wort ist ein Same. Im richtigen Boden wird der Same wachsen. Wenn du es nicht jeden Morgen wieder ausgräbst, um herauszufinden, ob es gewachsen ist oder nicht. Sähe es einfach aus, übergib es Gott und lass es dort ruhen. So lässt man es wachsen. Lass es einfach so liegen, wie es in den Boden gefallen ist. Da gehört es auch hin, in den Boden deines Herzens. Der Glaube bewässert es stündlich, indem er spricht, wenn Gott es so gesagt hat, dann gehört es mir. So macht man das. Aber die ganze Welt ist damals zusammengebrochen. Genauso wie es heutzutage geschieht. Jedes Land hält nach jemandem Ausschau, der versucht, sie zusammenzuhalten und der sie aus der Tragödie heraushält, welche dabei ist, die Welt zu treffen. Die Nationen hielten nach etwas Ausschau. Jedes Land hielt danach Ausschau. Aber es sah so aus, dass sie das nicht annehmen wollten, was Gott ihnen schickte. Sie verlangten nach einem Mann, einem Messias, der alle anderen Länder unterdrücken würde. Und Gott schickte ihnen ein Baby. Sie baten um einen General und bekamen ein Baby. Gott wusste, was sie nötig hatte. Er demütigte sie. Das ist die Weise, wie Gott etwas macht. Er demütigt uns, wenn wir denken, dass wir etwas wüssten. So wie er zu Hiob sprach, du besitzt so viel Weisheit, wo warst du denn, als ich die Grundfesten der Welt legte, als die Morgensterne miteinander sangen und die Söhne Gottes vor Freude jauchzten? Wo warst du damals, Hiob? Nun, seine Weisheit war am Ende und Gott demütigt uns, wenn wir anfangen zu denken, dass wir etwas Großartiges sind. Wenn wir denken, dass unsere Organisation das Einzige ist, dann wird Gott mit etwas kommen, das aus dem Nichts auftaucht und etwas erweckt und uns dadurch demütigen. Das stimmt, er macht es immer in der Weise, ja. Seht ihr, sie baten um einen General und sie erhielten ein Baby. Gott wusste, was sie wirklich brauchten. Das stimmt. Sie baten um einen General und bekamen einen Erretter, obwohl sie dachten, dass sie gerettet wären. Aber Gott besuchte sie, um ihnen zu zeigen, dass sie es nicht sind. Vielleicht ist das so ziemlich dasselbe, was heutzutage los ist. Die Welt denkt, dass sie gerettet sind, indem sie sich der Gemeinde anschließen. Aber sie brauchen heutzutage genauso einen Erretter. Wenn das nicht genau das Bild der heutigen Welt ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist genau dieselbe Sache wie bei dem heutigen Weihnachten. Da finden wir dieselbe Sache. Die Welt bricht zusammen. Wenn du hier hinkommst, dann ist es verschwunden. Wenn du dorthin kommst, dann ist es verschwunden. Es muss so geschehen, damit wir endlich dahin kommen, dass uns der ganze Boden unter den Füßen weggezogen wird, damit wir zu der einzigen Quelle kommen können, die es gibt. Das ist das ewige Leben. Sie schauen heutzutage genauso danach aus wie damals nach einem System, um es zusammenzuhalten. Genauso wie es damals war, bricht es jetzt wieder zusammen. Und die religiöse Welt hielt damals noch einem verheißenen Messias Ausschau, der dieses tut. Gott hält seine Verheißung ein. Er wird niemals darin versagen, seine Verheißung in allen den Zeitaltern einzuhalten. Als die Welt in der Zeit von Noah zusammenbrach, sandte Gott ihnen einen mächtigen Propheten. Wie gingen sie damit um? Sie lehnten ihn ab. Was ist ein Prophet? Derjenige, zu dem das Wort kommt, und das ist wiederum das Wort Gottes. Zur Zeit von Noah sandten sie es. Zur Zeit von Moses, als die ganze Welt zusammenbrach, sandten sie einen Propheten. Zur Zeit von Elia, als das ganze System zusammenbrach, sandten sie einen Propheten. Jedes Mal, wenn die Welt in dieses Chaos hineinkommt, sandten sie einen Propheten. Dann, bei diesem ersten Weihnachten, sandte er das Wort in der Fülle, das Wort, ein Teil des Wortes in einem Propheten. Der Prophet besaß die Botschaft für das jeweilige Zeitalter und ging damit vorwärts. Ein Prophet wurde ihnen gegeben und was haben sie jedes Mal mit ihnen gemacht? Sie haben sie gesteinigt, weil sie nicht mit ihren Systemen übereinstimmten und haben sie umgebracht. Jesus sagte, ihr schmückt die Mauern, die Gräber der Propheten und eure Väter haben sie dort hineingebracht. Dadurch bezeugt ihr, dass ihr die Kinder derer seid. Seht ihr? Das taten sie. Es ist einfach zu schlimm, aber so ist die Welt. Es ist immer so. Gott sendet sein Wort und die Gelehrsamkeit versucht, das Wort zu bekämpfen. Genauso war es am Anfang, genau die Sache, die das ganze System der Sünde verursacht hat, kam dadurch, weil jemand, Eva, Satan holte einen besseren Plan hervor, als Gott ihn hatte. Er stellte die Gelehrsamkeit vor. Sie aßen von dem Baum der Erkenntnis. Die Gelehrsamkeit bringt dich immer von Gott weg. Der Glaube bringt dich zu Gott zurück. Du kannst Gott nicht durch deine großartige Gelehrsamkeit erkennen. Sie ist nicht gut, sie stammt von der Welt. Für Gott bedeutet es Torheit. Aber es hat Gott gefallen, die Verlorenen durch die Torheit der Predigt zu erretten. 1. Korinther 1, 21. Seht ihr? Gott gebraucht immer etwas Törichtes und Einfaches. Als er seine Jünger rief, wenn er Kaiphas und die großartigen Priester erwählt hätte, die für diese Zeit ausgebildet waren, dann wäre es etwas zu prahlen gewesen. Sie besaßen ihre Doktortitel und alles Mögliche. Ging er hin, holte sich ungebildete Männer, Fischer, die nicht einmal ihren eigenen Namen lesen oder schreiben konnten, damit er ein Nichts nehmen und ein Etwas daraus machen konnte. Sogar der große Apostel Paulus sagte, dass er alles vergessen musste, was er jemals gelernt hatte, damit er Christus finden konnte. Er sagte zu der Gemeinde von Korinth, ich bin nicht zu euch gekommen mit vortrefflichen Worten und Weisheit dieser Welt, denn sonst würdet ihr euren Glauben darauf gründen. 1. Korinther 2, 1 bis 5. Schaut euch das an. Heutzutage wollen die Leute nur einen Pastor, der sich einfach angemessen unterhalten kann und alle Haupt- und Fürworter richtig ausspricht. Und wenn das wirklich so sein muss, dann könnte ich gar nicht hinter das Pult treten, weil ich nämlich nicht einmal weiß, welchen Unterschied es zwischen einem Haupt- und einem Fürwort gibt. Die einzige Sache, die ich weiß, besteht darin, dass ich ihn kenne. Das ist alles, was ich wissen will, denn er ist mein Haupt- und mein Fürwort. Er ist mein Leben. Die Sache, die wir kennen möchten, ist er. Aber man stellt fest, dass unser religiöses System das Bildungssystem eingesetzt hat und die Stelle des Heiligen Geistes eingenommen hat. Das ist das, was geschehen ist. Nun, in der Zeit von Noah und in der Zeit von Moses schickte man ihnen die Propheten und was haben sie gemacht? Sie haben sie gesteinigt und getötet, sie in Stücke zersägt, sie verbrannt und sich auf jede erdenkliche Weise ihrer entledigt, um sie loszuwerden. Jesus lehrte das sehr passende Gleichnis, als er sprach, es gab einen Mann, einen mächtigen Mann, der einen Weinberg besaß und die Weingärter darüber bestellte. Er schickte ihnen einen Diener und sie töteten diesen. Er schickte noch einen Diener und auch diesen töteten sie und so weiter. Schließlich sagte er sich, ich werde meinen Sohn schicken und den werden sie achten. Die Weingärtner des Weinberges aber sprachen, das ist der Erbe, wir müssen ihn umbringen. Das war der Sohn Gottes, den er sandte. Er sandte die Propheten, er sandte sein Wort. Das Wort ist Gott. Denkt daran, dass es bei jeder sterbenden Generation nur eine einzige Sache gibt, die diese Welt zusammenhalten kann, und das ist das Wort Gottes. Diese Welt wurde durch das Wort Gottes erschaffen. Sie wird durch das Wort Gottes zusammengehalten. Das ist die einzige Sache, welche sie jemals zusammenhalten wird, das Wort Gottes. Denn im Hebräerbrief steht, durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist. Hebräer 11, 3. Die Menschen zweifeln das Wort Gottes an. Genau der Dreck, auf welchem du lebst, ist das sichtbar gewordene Wort Gottes. Genau die Sitze, auf denen ihr sitzt, sind das sichtbar gewordene Wort Gottes. Gott spricht es und es muss geschehen, weil es das Wort Gottes ist. Nun, die einzige Sache, die dieses zusammenhalten kann, wird nie ein politisches System sein. Es werden nie die Vereinten Nationen, UN sein. Es wird nie irgendeine dieser Organisationen sein. Es wird das Wort Gottes sein, das die Welt zusammenhält. Das ist die einzige Sache, die ich heutzutage empfehlen kann, um die Welt gerade jetzt davor zu bewahren, zusammenzubrechen. Zurück zu dem Worte Gottes. Das ist immer das Programm Gottes. Im Garten von Eden kam Satan vorbei und sagte zu Eva, du solltest die Frucht von dem Baum probieren. Sie erwiderte, aber der Herr hat es verboten. Er antwortete, nun, oh gewiss werdet ihr nicht sterben. Seht ihr, er wusste genau, wie es ist, wenn die Menschheit gewappnet sind. Das ist das, womit wir gewappnet bleiben sollten, das Wort. Wir sind umgeben von dem Wort. Das Wort ist in euch, Gott in euch, um euch herum. Wo immer du hingehst, ist auch das Wort da, das Wort. Behalte ihn immer vor deinen Augen. Denke daran, dass du dir immer seiner bewusst bist. Als Eva und Adam so wandelten, gab es keinen Tod. Für den Mann oder die Frau, die jetzt so wandeln, gibt es keinen Tod. Sie haben das ewige Leben, bleiben nur durch das Wort umgeben und bewahrt. Jetzt passt auf, die Gelehrsamkeit kommt, um das Wort zu verdrehen. Als das geschah, überschritt Eva diese Grenze. Als Satan feststellte, dass dieses die Stelle war, an welcher er die menschliche Rasse treffen konnte, hat er sie jedes Mal an der Stelle getroffen. Auch in der Gestalt des antichristlichen Geistes, der so täuschend echt ist, dass es in der letzten Zeit sogar die Auserwählten verführen würde. Er kommt in der Gestalt der Religion. Nun, das gibt es gar nicht, dass eine kommunistische Partei überhaupt jemanden an der Nase herumführen könnte. Denn sie sind von Anfang an gegen Gott eingestellt. Aber das ist nicht der Antichrist. Der Antichrist besteht aus Religion und zwar so täuschend echt, dass es sogar die Auserwählten verführen würde. Betrachtet doch Judas Iskariot, der direkt zu der Gemeinde gehörte und Christus bekannte. Er tat alles, was die anderen auch taten. Er ging hinaus und trieb sogar Teufel aus. Und er kehrte voller Freude mit den anderen zurück. Das stimmt. Matthäus Kapitel 10. Aber als es zu der Stelle von Pfingsten kam, um das ewige Leben zu empfangen, zeigte er sein wahres Gesicht. Genau dasselbe wird heutzutage geschehen. Der Teufel lässt zu, dass du dich allen Gemeinden anschließt, die dir gefallen. Aber wenn es zu dem Punkt kommt, dass du den Heiligen Geist empfangen sollst, dann wird er schnell schreien, das ist nur ein Haufen heiliger Roller oder so etwas. Damit will er nichts zu tun haben. Judas und sein System können bis zu der Zeit mitgehen. Natürlich, denn das war das, womit Judas die Welt verführte, bis zu dem Punkt. Aber dann konnte er nicht mehr mitgehen. Genau dort gibt es nur noch die Auserwählten. Nun, er kann so sehr weit mitgehen, aber den letzten Weg kann er nicht mehr mitgehen. Wenn er das tun könnte, dann wäre er euer Bruder. Deshalb kann er das nicht. Jemand sagte, weißt du, der Teufel hat mich verführt. Nein, das hat er niemals. Du bist zu ihm hinausgegangen. Er ist nie hineingekommen und hat dich verführt. Denn du bist gestorben und dein Leben ist in Gott verborgen und durch den Heiligen Geist versiegelt. Die einzige Weise, wie er jemals dort hineinkommen könnte, wäre auf dieselbe Weise, wie du hereingekommen bist. Deshalb hat er dich einfach eingeladen und du bist zu ihm hinausgegangen. Das ist alles, versteht ihr? Es stimmt nicht, dass er hinter dir hergekommen ist. Er kann gar nicht da hineinkommen, denn du bist in Christus dir selbst gestorben. Amen. Ich sage nicht zu mir selbst Amen, sondern das bedeutet, so sei es. Ich weiß, dass es stimmt. Ich habe es erlebt und weiß, dass es wahr ist. Es geht darum, vom Tode zum Leben hindurchzudringen und Christus zu empfangen. In Ordnung. Nun, wir stellen dann fest, dass die religiöse Welt in jener Zeit zusammenbrach und so haben sie das auch immer gemacht. Und warum? Nur weil die Propheten, die kamen und der Messias, der kam, nicht ihren Vorstellungen entsprach, ihren theologischen Denkweisen dafür. Es passte ihnen nicht. Das ist genau die Weise, wie es heutzutage wieder sein wird. Das ist der Grund, weshalb ich glaube, dass wir heutzutage so verkümmert sind. Es kommt daher, dass sich die Erweckung Gottes anders abspielt, als sie sich das in den Gemeinden ausgedacht haben. Sie stellten sich Folgendes vor. Es sollte eine Zeit kommen, wo diese und jene bestimmte Sachen passieren werden. Wenn dann die echte Sache hervorkommt, dann lehnen sie das ab. Versteht ihr? Was nützt es denn, ein elektrisches Kabel zu legen, wenn du den Stromerzeuger ablehnst? Dann können sie keinen Strom erzeugen und es ist nur ein totes Kabel. Das ist heutzutage mit der Gemeinde los. Wir haben alle Kabel verlegt, drücken den Schalter und es kommt kein Leben. Was wir tun müssen, ist die Verbindung zu bekommen. Das ist alles. Gerade jetzt kommt in Verbindung mit Christus, sodass unser Gefühlsleben und unsere Gedankenwelt mit ihm verbunden wird. Du sagst, gut, ich sage dir, ich glaube, dass ich, du solltest gar keinen Gedanken aufkommen lassen. Das stimmt. Du sagst, ich denke dieses und ich, du solltest gar keinen Gedanken aufkommen lassen. Und ich auch nicht. Die Bibel sagt, lasst die Gesinnung, die in Christus war, in euch sein. Er war immer mit den Angelegenheiten des Vaters beschäftigt. Deshalb ist der einzige Gedanke, den du haben solltest, das, was Gott darüber gesagt hat und nicht das, was jemand anderes dazu gesagt hat. Das, was Gott gesagt hat, ist alles, was zählt. Er sprach, Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Römer 3, Vers 4. Versteht ihr? Das ist die Sache, um die Welt wieder zu verbinden, aber sie wollen es nicht akzeptieren. Nun, wir wissen, dass sie es nicht tun werden, weil sie es nie getan haben. In Ordnung. Wir fragen uns dann, ob die Antwort und der Ruf der heutigen Zeit wirklich nach der Hilfe des Messias ist, dass er kommen soll. Ich glaube manchmal und frage mich, wenn er kommen und er es senden würde, ob wir dann nicht dasselbe tun würden, wie sie es damals taten. Unsere ganze Politik ist überall verdorben, in der Religion, im staatlichen Leben und so weiter. Wir haben unsere Anbetung mit menschengemachten Modeerscheinungen verdorben. Wir haben etwas Menschengemachtes entworfen und hergestellt, das sich jeder religiöse Sekte anpasst, die es auf Erden gibt. Jeder Einzelne hat wieder seine eigene Vorstellung. Es muss wieder so werden, wie es in der Zeit war, als Gott den mächtigen Propheten Jesaja aufstehen ließ, der sprach, eure Opfer und alles sind ein Gestank in meiner Nase geworden. Als Gott am Anfang zu Israel sagte, dass sie ein Opfer nehmen und opfern sollten, war das eine gewaltige Sache. Man kann sich einen Juden vorstellen, der mit einem Lamm die Straße hinabging, einem fetten kleinen Lamm oder einem Ochsen oder um was es sich auch handelte. Es war Passa und er ging hinab und legte seine Hände auf das Opfer. Das bedeutete, sich selbst mit dem Opfer zu verbinden, sich selbst mit dem Opfer gleichzustellen, während er seine Hände darauf legte. Der Priester tötete das Tier, das kleine Lamm oder was immer es war. Der kleine Bursche starb, strampelte und blökte und das Blut spritzte auf seine Hände. Der Anbeter wusste in seiner Aufrichtigkeit, dass eigentlich er an seiner Stelle stehen sollte, aber das Lamm nahm seinen Platz ein. Das war das, was Jehova forderte, weil es ein Schattenbild auf Christus war. Aber als das fortwährend weiterging, kam die Zeit, wo es nur noch eine Familientradition wurde. Sie opferten das Lamm auf dieselbe Weise, aber es war keine Aufrichtigkeit mehr dabei. Gott sprach, sie stinken in meiner Nase. Und heute, vor Jahren, haben wir die Menschen noch in tiefer Aufrichtigkeit und Anbetung gesehen. Heutzutage ist es ein großartiger Hollywood-Glanz geworden. Nur noch eine Art von angelernter Musik, Frauen auf der Plattform mit ihren eng anliegenden Kleidern, wobei fast die ganze Haut sichtbar wird und sie tanzen auf der Plattform herum. Keine Aufrichtigkeit mehr. Sie machen es nur noch zu einer völlig ins Lächerliche gezogenen Schande und bekennen sich zum Christentum. Ich frage mich, ob unsere Opfer nicht wieder zu derselben Art von Gestank in seiner Nase geworden sind. Unsere Besonderheiten. Es ist einfach eine Schande, dass der Feind unsere amerikanischen Frauen genommen und sie dort auf den Straßen ausgezogen hat. Es ist eine Schande. Kein Wunder, dass sich heutzutage kleine Jungen und kleine Mädchen in so einem Zustand befinden, wie es ist. Sie versuchen immer irgendeine Frau von hier draußen in Hollywood nachzumachen, die 4 oder 5 Mal verheiratet ist. Sie wird mit einem ihrer kürzesten Kleider hinausgehen und die ganzen kleinen Mädchen im Lande wollen ihr das nachmachen. Was für eine Schande. Das ist schlimm. Jawohl, es ist so schlimm und wir haben dasselbe in der Gemeinde. Die wunderbare Tugend, die Gott einer Frau gegeben hat, um eine Mutter zu sein, ist verdorben worden. Das ist das Rückgrat der Nation. Wenn man die Mütterlichkeit zerbrochen hat, dann hat man gerade die Nation zerbrochen. Das ist die Sache, die uns helfen würde, sie zusammenzuhalten. Echte, wahre Eltern. Ich unterhielt mich mit dem Taxifahrer, als ich herkam. Wir sprachen über einige straffällige Kinder. Er sagte, ich denke, das liegt an den Eltern. Ich antwortete, Amen. Mein Herr, ich kenne sie nicht, aber sie haben das Richtige getroffen. Ich sagte, das stimmt, es ist eine Schande, dass sie die Bibel aus ihren Häusern entfernt und ihnen dafür Kartenspiele gegeben haben. Das hat in der Gemeinde angefangen. Ich stand vor einigen Augenblicken im Aufzug und eine bestimmte Frau stand dort und unterhielt sich mit einer anderen und sagte, weißt du, das ist eine wunderbare Sache, dass unsere Gemeinde einen Kartenspielabend veranstaltet. Sie unterhielten sich über das Erntedankfest, wo sie hingehen wollten und dass es Putenbraten geben sollte. Sie kamen aus einer protestantischen Kirche. Oh, du meine Güte! Glücksspiele, Lotterien, Würfelspiele, Tanzveranstaltungen. Wenn es schon dahin kommt, dass die Leute solche Sachen brauchen, um die Gemeinde unterhalten zu können. Bei der wiedergeborenen Gemeinde ist es der Heilige Geist, der die Gemeinde mit dem ewigen Leben unterhält. Versteht ihr? Aber die Menschen wollen das nicht, weil sie vergnügungssüchtig sind. Es ist schade, dass die Dinge so passiert sind. Vor langer Zeit, zu langer Zeit, hat sich die wunderbare Tugend der Frauen und ihre nette Kleidung dem heiligen Schrein der Göttinnen von Hollywood unterworfen. Das ist die Wahrheit. Es ist so eine Schande, dass die Welt an so eine Stelle gekommen ist. Das Rückgrat der Nation ist zerbrochen. Die erotische Anziehungskraft wird oft als Mode bezeichnet, wenn sich die Menschen modern kleiden und so auf die Straße hinausgehen. Weißt du, was die Bibel dazu sagt? Ich kann euch was erzählen. Ich sprach einmal darüber und es gab einen bekannten Prediger, der mich fragte, warum lässt du die Frauen, die das tun, nicht in Ruhe und hörst auf, so etwas zu sagen? Ich sagte ihm, er sagte dann, du solltest ihnen beibringen, wie sie Prophetinnen werden und so etwas in der Richtung. Ich antwortete, wie kann ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie nicht einmal ihr ABC lernen wollen? Glaube immer Christus. Wisst ihr, das ist das ABC, im Englischen Always Believe Christ, der Übersetzer. Deshalb erwiderte ich, wie soll man das denn machen? All diese Dinge sind eine gewaltige Zusammenballung, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hat. Es ist zu schade, dass dieses unter uns Pfingstern passiert. Oh, ihr Leute, haltet inne, denkt nach. Ihr könnt mich jetzt einen Fanatiker nennen, aber an dem Tag des Gerichts werdet ihr mir die Hand schütteln. Ich liebe euch mit göttlicher Liebe. Ich möchte, dass ihr richtig steht, Freunde. Was nützt es, irgendeine Gelegenheit für solche Sachen wie diese zu verschwenden? Eine Dame sagte zu mir, gut, Herr Branham, aber das ist die einzige Art von Kleidung, welche für Frauen hergestellt wird. Ich antwortete, sie stellen immer noch Stoffe her und verkaufen gute Nähmaschinen. Da gibt es keine Entschuldigung. Das stimmt. Lass mich noch einmal eine Sache über dieses Thema sagen. Weißt du, wenn du dich so kleidest und irgendein Sünder auf der Straße dich in der verkehrten Weise anschaust, dann wirst du dich am Tag des Gerichts für das Begehen von Ehebruch mit jenem Sünder verantworten müssen. Du magst deinem Ehemann gegenüber so tugendhaft sein, wie du nur kannst. Du magst deinem Freund gegenüber so tugendhaft sein, so treu, wie du es nur weißt. Aber in der Sicht Gottes bist du eine Straßenhure. Du fragst, stimmt das? Beweise es doch anhand des Wortes, Bruder Branham. Du hast gesagt, dass wir dich bei allem fragen sollen, ob es im Wort steht. Jawohl. Jesus sagte, wer immer eine Frau anschaut und nach ihr gelüstet, der hat in seinem Herzen bereits Ehebruch begangen. Matthäus 5, 28. Wenn du dich selbst in der Weise darstellst, dann bist du die Ursache dafür. Das stimmt genau. Auch wenn du noch so unschuldig sein magst, hast du dich doch selbst diesem Sünder gegenüber so dargestellt. Wenn er sich dafür verantworten muss, dann wirst du diejenige sein, die schuldig ist. Oh, besorgt euch ein paar Kleider und bedeckt euch und handelt wie Damen. Das stimmt. Und ihr Männer, die ihr zulasst, dass eure Frauen so eine Sache tun und diese Art von Kleidung tragen, besitzt ihr denn gar keine Achtung für euch und für sie und umgekehrt? Mei, ihr lasst eure Frau da sitzen und im Haus Zigaretten rauchen und qualmen. Was seid ihr überhaupt? Und dann nennt ihr euch auch selbst noch Christen. Oh, das kann ich nicht verstehen. Ihr sagt, warte mal einen Augenblick. Durch ihre Früchte werdet ihr sie erkennen. Das ist genau das, wovon ich spreche. Das stimmt, wenn ihr den Herrn mit eurem ganzen Herzen liebt. Du sagst, gut, ich muss sie einfach rauchen. Das ist mein Vergnügen. Dein Vergnügen? Mein Vergnügen ist im Herrn. Dein Vergnügen besteht in dem Herrn, wenn du der Welt gegenüber gestorben bist. Gott ist meine Freude. Er ist mein Frieden. Er ist mein Opfer. Er ist mein Gott. Er ist meine Liebe. Er ist alles und alles, was ich benötige, und ich finde das in Christus. Dürstend. Oh, du meine Güte. Eine Schwester spricht in Zungen. Bruder Branham macht eine Pause. Der Übersetzer. Seid ehrfürchtig. Wir sollten auf diese Sache warten, wisst ihr. Wenn der Geist spricht, eine Botschaft unterbricht und auf diese Weise redet, da muss etwas Wichtiges dabei sein zu geschehen. Eine Pause, eine Schwester gibt eine Auslegung, der Übersetzer. Amen, Amen. Die Menschen sagen Amen. Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Versteht ihr? Seht ihr? Nun denkt daran. Wenn ich die Auslegung richtig verstanden habe, dann sind wir dazu da, die Menschen wegen dem Kommen des Herrn zu warnen. Lasst sie uns mit dem richtigen Leben, das dahinter steht, warnen. Denn du kannst den Menschen nicht warnen, wenn du lebst, wie du willst und dann hingehst und ihm etwas erzählst. Er weiß genau, dass er dann genauso gut lebt wie du. Lasst uns richtig stehen und uns bereit machen, denn ich glaube, dass der Heilige Geist uns diese Sache wissen lassen möchte und dass wir für diese gewaltige Sache bereit sein sollen, die bald geschehen wird. Ja, jawohl, die Zeit ist da, die Welt bricht jetzt zusammen. Alle Systeme brechen zusammen. Warum geschieht das? Es muss so kommen. Wir halten Ausschau nach einer Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und alle diese irdischen Dinge müssen dafür Platz machen. Nun, wir stellen fest, dass Gott verheißen hat, für alle unsere Nöte zu sorgen und alles, was wir auf dieser Reise brauchen. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Aber denkt daran, er versorgt sie nur aufgrund von Bedingungen. Wir müssen zuerst seinen Bedingungen folgen. Wenn wir nicht seinen Bedingungen folgen, dann wird er auch nicht unserer Verfassung begegnen. Wir müssen zuerst die Sache tun, die richtig ist, auf den Grund hinuntergehen und darauf aufbauen. Das stimmt genau. Wir können nicht auf der Dachspitze beginnen und dann nach unten gehen. Wir müssen auf den Grund hinabgehen und darauf aufbauen. Geht zu dem Grund zurück. Nun, er wird unserer Verfassung begegnen. Alle seine Verheißungen sind an Bedingungen geknüpft. Aber wir versuchen, diese durch unsere Traditionen zu ändern. Wir versuchen, Gott zu etwas anderem zu bewegen. Wir gehen hin und lassen unsere Traditionen einfließen und behaupten, dass es dann ein wenig besser wäre. Das ist die Weise, wie die Menschen es sich denken. Nun, ich spreche nicht nur zu dieser Gemeinde hier, zu dieser Gruppe von Menschen, ich spreche zu der ganzen Welt. Es wird aufgenommen. Was wir sagen, wird um die ganze Welt herumgehen. Wir wollen, dass unsere Wünsche erfüllt werden, aber er sorgt für unsere Nöte. Das ist der Unterschied. Wir wollen unsere Wünsche erfüllt sehen und er gibt uns, was wir brauchen. Er weiß, was wir wirklich brauchen. Und wir würden es wohl ganz sicher heutzutage annehmen und auch die Welt, wenn es in Übereinstimmung mit unserer Tradition kommt. Oh, die Baptisten würden gerne sagen, es stimmt mit dem überein, was wir geglaubt haben. Seht ihr? Ihr wart alle verkehrt. Die Methodisten behaupten, nun alle ihr Baptisten seid verkehrt. Es stimmt mit dem überein, was wir. Es kam in der Weise, wie wir es geglaubt haben. Aber ich denke, dass es ganz anders kommt, als sich das jeder von uns vorstellt. Das stimmt. Es wird in der Weise kommen, wie Gott es bestimmt hat. Und es steht dem Menschen nicht zu, in der Lage zu sein, diese Sache festzustellen und zu behaupten, dass es auf diese bestimmte Weise stattfindet. Nun würdet ihr, wir fragen uns heutzutage, warum die Gaben und diese Sache nicht in der Gemeinde wirken, nicht in der Weise geschehen, wie es sein sollte. Nun, die Gaben sind in die Gemeinde hineingelegt worden, um uns zu trennen und die Sünde herauszunehmen, um die Gemeinde sauber zu halten. Es handelt sich um Gottes Heilmittel, welches der Gemeinde geschenkt worden ist. Es ist Gottes und auch sein Desinfektionsmittel, welches er in seine Gemeinde hineinlegt, um alle Parasiten abzutöten, welche die Gemeinde zerreißen. Gott besprüht seine Gemeinde mit seinem Wort. Das hält alle Termiten fern, wisst ihr? Sodass die Gemeinde als Pflanze wachsen kann. Gott weiß, was es dafür benötigt. Gut, du sagst, es ist so wie bei einem kleinen Baby, das nach deinem Rasierer schreit, wenn du dich rasierst. Dein kleines Kind schreit, Papa, gib mir dieses Rasiermesser, gib mir dieses Rasiermesser. Dein kleiner Sohn, der 2 oder 3 Jahre alt ist, schreit einfach und springt auf dem Flur auf und ab, indem er schreit, gib mir das Rasiermesser. Nun, du weißt es besser und wirst es nicht tun. Du würdest diesem Kind das Rasiermesser nicht geben. Es weiß ja nicht, wie man damit umgeht. Das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr so viele göttliche Gaben vorfinden wie früher. Sie werten es zu irgendeiner Tradition ab, in irgendeiner Denomination. Sie wissen nicht, wie man das handhaben soll. Gott weiß, was man damit macht. Gut, du willst vielleicht behaupten, der kleine Junge sagt vielleicht zu dir, als du ihm das Rasiermesser verweigert hast, Papa, ich habe doch gesehen, wie du es benutzt hast. Aber siehst du, du bist älter und du weißt, wie man damit umgeht. So geht es dann auch, wenn die Gemeinde von einem kleinen Baby, welches auf wackeligen Beinen herumtorkelt, zu einer echten Mannestugend von Söhnen und Töchtern Gottes heranwächst. Dann werden sich die Dinge ändern. Jawohl, die Gemeinde sollte so handeln, wie Söhne und Töchter das tun. Obwohl wir schon Lehrer sein sollten, bedürfen wir noch gelehrt zu werden. Das erinnert mich an etwas. Wenn meine farbigen Freunde, meine Brüder und Schwestern, die heute Abend hier sind, mir bitte den folgenden Ausdruck vergeben möchten. Vor Jahren war es dort unten im Süden üblich, die Menschen zu verkaufen, als die Sklaverei im Süden florierte. Sie nahmen diese armen Menschen, brachten sie hinaus und versteigerten sie, so wie das auf einem Gebrauchtwagenmarkt gemacht wird. Man bekam sogar einen Kaufbeleg dafür. Das Leben von Menschen. Es war nie der Wille Gottes, dass ein Mensch über den anderen herrscht. Gott schuf den Menschen und der Mensch machte sich Sklaven. Wir stammen alle von demselben Stammbaum ab. Der eine kann dem anderen eine Bluttransfusion geben, egal ob wir gelb, schwarz, braun, rot oder sonst etwas sind. Wir sind alle die Rasse von Adam. Das Land, in welchem wir leben, hat unsere Hautfarbe verändert, aber das hat nichts damit zu tun, überhaupt nichts. Jesus starb, um den Sünder zu erretten, egal um wen es sich handelt. Es war üblich, dass Händler kamen, vorbeikamen und diese Menschen kauften, genauso wie man ein Auto kauft. Man kommt vorbei und kauft so und so viele gebrauchte Autos, nimmt sie mit und verkauft sie wieder irgendwo anders. Sie kamen bei den Plantagen vorbei und betrachteten diese armen Menschen dort draußen und sahen sich um, um festzustellen, welche davon gute Arbeiter wären. Große, starke Männer und Frauen. Sie kauften diese Namen, die großen, starken Männer, und brachten diese mit großen, starken Frauen zusammen, um dadurch noch größere, stärkere Sklaven zu erhalten. So wie ihr Vieh oder so etwas züchten würdet. Ich frage mich, was? Die Hölle wird voll sein mit dieser Sorte, so eine Sache wie diese. Und hier befanden sie sich nun. Die kleine Mutter mit ihren Kindern, die weinten, und ihr Ehemann wurde versteigert. Es war schrecklich. Wisst ihr, was einmal passierte? Ein bestimmter Händler kam eines Tages an einer Plantage vorbei, von welcher ihm erzählt worden war, und er schaute sich die Sklaven dort an. Er fragte, wie viel haben sie? Er antwortete, oh, wir besitzen etwa 200 dort draußen. Er beobachtete sie, und die Menschen waren traurig. Sie waren weg von ihrem Zuhause, von ihren Verwandten. Sie brachten sie von Afrika dorthin, sie wurden von den Buren dort hergebracht und hier in den Süden verkauft. Sie wussten, dass sie nie wieder nach Hause zurückkehren würden. Sie waren erledigt. Sie würden nie wieder zurückkehren können. Sie waren traurig. Sie konnten sie kaum dazu bewegen, zu arbeiten. Sie wollten nicht. Sie mussten sie peitschen und alles Mögliche, damit sie arbeiteten. Weil sie ja wussten, dass sie nie wieder nach Hause zurückkehren können. Ihr Vater befand sich dort drüben. Vielleicht war eine Mutter hier und der Vater dort drüben. Und vielleicht waren die Kinder hier. Und ihr Vater irgendwo anders. Oh, es war schrecklich. Eines Tages kam dieser Händler vorbei und betrachtete diese Menge an Sklaven und er bemerkte, dass es einen von diesen jungen Sklaven dort draußen gab, den sie nicht zu peitschen brauchten. Er streckte stolz seine Brust hervor, hatte sein Kinn erhoben, ging umher und war immer direkt zur Stelle. Der Händler sagte, diesen einen will ich kaufen. Der Besitzer erwiderte, der ist nicht zu verkaufen. Er fragte, warum? Er antwortete, ich muss ihn behalten. Er sagte, er muss wohl der Boss über alle anderen sein. Er antwortete, nein, nein, er ist nicht der Boss. Er sagte, nun gut, dann gibst du ihm vielleicht besseres Essen. Er antwortete, nein, sie essen alle zusammen dasselbe da draußen. Er fragte, gut, aber was lässt ihn so anders sein als alle anderen Sklaven? Er antwortete, ich habe mich selbst immer wieder darüber gewundert, bis ich eines Tages herausfand, drüben in seinem Heimatland, wo er herkommt, ist sein Vater der König von einem Stamm. Und obwohl er ein Fremdling ist, ist er sich immer noch bewusst, dass er der Sohn eines Königs ist. Deshalb benimmt er sich auch wie einer. Oh, wenn wir Söhne und Töchter des Königs sind, dem König der Könige, dann sollten wir uns mit unserem Charakter auch wie Christen benehmen. Das stimmt. Ja, wir sind hier Fremdlinge, wir sind Pilger und Ausländer. Dieses ist nicht unsere Welt. Wir trachten nach einem Königreich, welches noch kommt. Dieses ist nicht unsere Heimat. Wenn wir auch hin und her gestoßen werden, die Welt sich über uns lustig macht, wir dieses und jenes genannt werden und wieder anderes und altmodisch und alle diese Dinge, was kümmert es einen? Du willst nicht irgendeinem Filmstar nacheifern oder einem Fernsehstar oder so etwas. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Lasst uns so handeln wie Gott. Wir sind die Kinder Gottes, das wissen wir. Wir sind Söhne und Töchter des Königs. Lasst uns durch unseren Charakter seine Gegenwart widerspiegeln, egal wie schwer das wird. Ob es ein Zelt oder eine Hütte ist, warum sollte mich das stören? Dort drüben bauen sie einen Palast für mich, mit Rubinen und Diamanten aus Silber und Gold. Seine Truhen sind voll, er besitzt unzählbare Reichtümer, wir sind Kinder des Königs. Mit Jesus, unserem Erretter, ich bin ein Kind des Königs. Wir sollten uns so benehmen wie unser Vater. Wir wissen, dass wir eines Tages mit ihm nach Hause gehen werden. Ja, ja. Sie wollen einen Messias haben, aber sie wollen es übereinstimmen mit ihren Bedingungen. Ja, sie wollen einen Erretter, sie wollten es und wollen es auch jetzt wieder in derselben Weise, aus demselben Grund, denn ihre Denomination und die Politik haben den Platz des Heiligen Geistes eingenommen. Anstatt die Prediger, zu viele von ihnen werden von der religiösen Politik geführt, anstelle des Heiligen Geistes, der sie führen soll. Versteht ihr? Einige Gemeinden geben ihnen ein besseres Opfer oder etwas anderes und schon gehen sie weg, um Anerkennung zu finden oder so etwas. Aber das ist so etwas Schlimmes. Wir sollten durch den Heiligen Geist geführt werden. Gott schickt dir den wahren Führer der Gemeinde und das ist der Heilige Geist. Unser Bildungssystem in unseren Gemeinden hat uns weit weggeführt von der Gegenwart Gottes. Es ist wirklich schlimm, dass wir unsere Jungen hinausschicken in die Bibelschulen und solche Sachen und sie dort wie die Hühner aus dem Brutofen ausgebrütet werden. Ich rede jetzt von den Pfingstern, das stimmt. Es hat mir immer leid getan um ein Huhn aus dem Brutofen, weil es nicht normal ausgebrütet wurde. Es piepst und hat keine Mutter, wo es hingehen kann. Es ist einfach aus einer großen Maschine, von einem System herausgekommen. Auf diese Weise scheinen heutzutage auch die Prediger hervorzukommen, die irgendeinen Doktortitel haben und dann in eine Gemeinde hineingeschickt werden. Manchmal weiß so einer nicht mehr über Gott, als ein Hottentotte über eine ägyptische Nacht weiß. Was wir heute brauchen, ist eine gute altmodische, hinterwäldlerische, glasklare, sündenabtötende Religion und die Taufe des Heiligen Geistes, die wieder in die Gemeinde zurückkehrt. Eine reinigende, klar ausgerichtete, glasklare Religion. Wir brauchen eine Reinigung und einen völligen Neubeginn. Das ist die Wahrheit. Gemeinde, ich bin nicht verrückt, ich mag vielleicht verrückt sein, so wie ich das gestern schon gesagt habe, aber ich fühle mich gut dabei. Ich habe mich nie anders gefühlt als so und ich bleibe gern so, wie ich bin. Jawohl, ich habe meinen Verstand verloren, ich musste es, um die Gesinnung von Christus zu finden. Jeder andere Gläubige muss das genauso tun, das stimmt. Er muss die Gesinnung von Christus finden, indem er seine eigene Gesinnung verliert. Das Bildungssystem hat uns irregeführt. Ich lebe in einer Universitätsstadt, wo sich die Universität von Arizona befindet. Und ich sage und denke Folgendes. Was kann die Wissenschaft für dich tun? Sie können etwas nehmen und behaupten, dieses geschah vor so und so viel Hunderten von Jahren. Jetzt stellen sie fest, dass es nicht vor so und so viel Hunderten von Jahren geschah. Sie haben bis jetzt noch nicht eine Sache entdeckt, die wissenschaftlich beweist, dass die Welt vor mehr als 6000 Jahren irgendeine Form von Leben besaß. Sie entdecken Knochen und verwenden verschiedene Messtechniken und behaupten dann, wie es gewesen ist. Nun, sie würden es nicht zugeben. Neulich Abend stand ein großer Professor dort oben in Arizona auf und sagte, sie werden es nicht zugeben, aber sie haben festgestellt, dass das Alter der Knochen nur durch die Chloride und das andere Zeug im Wasser verursacht wurde. Außerdem wurde es auch durch das Salz verändert und alterte dadurch. Es war absolut nicht das Alter, welches das bewirkt hat. Amen. Gottes Wort bleibt immer dasselbe gestern, heute und für immer. Sie werden nie in der Lage sein, das Gegenteil zu beweisen. Das ist die Sache, welche die Welt zusammenhält und nicht ein Bildungssystem. Alles, was du an dessen Stelle setzt, ist eine antichristliche Bewegung. Das stimmt ganz genau. Und es ist gegen die Grundlagen von Christus. Zurück zu dem Wort. Und Christus ist das Wort. Jawohl, er ist das Wort, Fleisch gemacht und wohnte unter uns. Die Bildung kann uns niemals Leben geben. Die Bildung kann das niemals. Die Wissenschaft kann uns kein Leben schenken. Die Welt kann uns kein Leben geben. Die Gemeinde kann uns kein Leben schenken. Die Theologie kann uns kein Leben geben. Es gibt nur eine Sache, die dir das Leben schenken kann, und das ist Christus. Er ist das Leben, das überströmende Leben. Vor einiger Zeit betrat ich in einer Stadt in Kanada einen Aufzug. Sie hatten dort eine Gruppe Amerikaner, die irgendeine Zusammenkunft hatte. Ich werde den Namen davon nicht nennen, denn es könnte jemanden zu diesem bestimmten Club gehören, und ich möchte deine Gefühle nicht verletzen. Aber sie fuhren in dem großen Hotel auch mit dem Aufzug hinauf. Ich hatte dort eine Versammlung. Man konnte kaum in den Aufzug hineinkommen wegen den Whiskyflaschen und anderen Sachen. Ich fragte den Jungen, der den Aufzug bediente, was ist hier eigentlich los? Er antwortete, die Amerikaner haben uns heute Abend besucht. Oh du meine Güte, es waren so viele. Ich fuhr dann hinunter. Als wir dann auf dem Stock aus dem kleinen Aufzug ausstiegen und weitergingen, gab es eine Halle und dort standen zwei junge Frauen, die nur ihre Unterkleider anhatten. Sie hielten eine Whiskyflasche in ihrer Hand und tranken daraus. Sie wollten hinabgehen. Betrunkene Männer kamen aus dem Haus oder den kleinen Räumen und sie waren so betrunken, dass sie versuchten, diese zu ergreifen und ihnen die Kleider herunterzureißen. Es war ein schrecklicher Anblick. Sie kam herab und ich verdrückte mich in eine kleine Halle und wartete, bis sie vorbei waren. Ich stand an einer kleinen Tür und sie hielten direkt vor mir an. Es waren nett aussehende Frauen und sie standen dort nur mit ihrem kurzen Unterrock. Das war die ganze Kleidung, die sie anhatten. Sie nahmen diese Flasche und versuchten sich gegenseitig damit zu begießen. Die eine zog ihren Unterrock so hoch hinauf, wie sie es nur konnte, streckte ihr Bein in die Luft und schrie, Juhu, das ist Leben. Mehr konnte ich nicht mehr verkraften. Ich trat hervor und sagte, Schwester, entschuldige mich bitte, das ist der Tod. Das ist der Tod. Sie erwiderte, komm, nimm einen Schluck. Ich antwortete, einen Augenblick mal. Du hast behauptet, dass dieses Leben wäre, aber das ist ein verdrehtes Leben. Warum tust du so etwas? Ich stellte schließlich fest, ich sagte, ich bin ein Prediger des Evangeliums, ich bin auch ein Amerikaner. Und ich schäme mich wegen dir. Ich schäme mich wegen dir, weil du dich selbst eine Amerikanerin nennst und dich hier so benimmst. Ich fand heraus, dass eine von ihnen eine Sonntagsschullehrerin war und sie fing an zu weinen. Zuerst wollten sie wegrennen und ich ergriff sie beide bei der Hand. Sie waren so betrunken, dass sie nicht weglaufen konnten. Ich sagte, wartet, wir werden direkt hier beten. Es gibt einen Weg, der einem richtig erscheint. Sprüche 14, 12. Gut, du behauptest, sie haben doch nur einen kleinen harmlosen Spaß. Einen kleinen harmlosen Spaß? Nichts. Diese Sache gibt es nicht. Mich stört es nicht, wie sehr du eine Sonntagsschullehrerin bist. Wenn diese Sache in deinem Herzen steckt, dann kann Gott nicht in diesem unsauberen Ort wohnen. Was wir brauchen, ist eine altmodische Heiligkeitserweckung, die von einem Ende zum anderen durch die Gemeinde fegt. Jawohl. Wir dürfen so etwas nicht tun. Das sollte nicht zugelassen werden. Aber sie sind Amerikaner, die einen kleinen, harmlosen Spaß haben und damit ein Beispiel für eine christliche Nation zeigen. Oh, du meine Güte, ein Bildungssystem, das ist kein Leben, das bedeutet den Tod. Was lässt eine Person so etwas tun? Warum tut sie so etwas? Was lässt die Welt so handeln, wie sie es tun? Weil sie dieses ablehnen. Es gibt einen kleinen Ort in dem Herzen eines Menschen, der nach Gott dürstet. Einen kleinen Ort. Ein Mensch wurde so geschaffen, dass er dürstet. Du bist so beschaffen. Das lässt dich trinken. Das ist es, was dich diese Dinge tun lässt, weil etwas in dir ist, das sich nach Befriedigung sehnt und dürstet. Möge Gott es verhindern, dass ein Mensch versucht, diesen heiligen Ruf Gottes mit dem Ersatz zu stillen und zu löschen, den der Teufel ihm geben will. Du hast kein Recht, das zu tun. Das ist Gott, der dich ruft. Dieses Zeug ist eine Gier des Todes. Und wenn du dort drinnen nicht Christus aufnimmst, um dieses zu stillen, dann wird der Teufel dir einen Ersatz des Todes da hineingeben. Das stimmt. Du hast kein Recht, das zu tun. Wie kann sich ein Mann oder eine Frau wagen, diesen heiligen Ruf dort drinnen zum Schweigen zu bringen, wenn Gott ruft? Und weil du es nicht annimmst, wird der Teufel schon dafür sorgen, es mit etwas anderem zu stillen. Dieses ist es, was es stillt. Gottes Wort habe ich in meinem Herzen geborgen, damit ich nicht gegen ihn sündige. Psalm 119, 11. Das stimmt. Gott in dem Herzen, das ist es, was die Frage erledigt. Jawohl, die Wissenschaft kann dir kein Leben geben, die Bildung kann dir kein Leben geben. Die Denomination kann dir kein Leben schenken. Die Schulen können dir kein Leben geben. Das Land kann dir kein Leben geben. Die Gemeinde kann dir kein Leben schenken. Es ist nur Gott, der dir das Leben schenken kann. Er ist der Einzige, der das tun kann. Jetzt sehen wir genau das, was der Prophet gesagt hatte, was in dieser Zeit stattfinden würde. Wir stellen fest, dass der Prophet Paulus im 2. Timotheus Kapitel 3 sagte, dass die Zeit kommen wird, wo die Gemeinde wie folgt aussehen würde. Stolz, hochmütig, besserwisserig, arrogant, das Vergnügen mehr liebend, als dass sie Gott lieben, die Wahrheit verleugnend. Falsche Ankläger, zügellos und ablehnend denen gegenüber, die gut sind. Du behauptest, das sind die Kommunisten. Nein, Nein, das sind die bekennenden Christen. Hört her, lest den nächsten Vers. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, verleugnen aber die Kraft, und von diesem wende dich weg. Es wurde gewarnt, sich von diesen wegzuwenden, welche die Kraft der Auferstehung verleugnen und verleugnen, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. Richtig, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Petrus sagte am Tag von Pfingsten, diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Apostelgeschichte 2, 39. Dazu ist der Heilige Geist da. Solange wie Gott ruft, ist der Heilige Geist immer noch da, um jedes hungrige Herz zu füllen, welches Gott gerufen hat. Aber wir ersetzen das mit etwas anderem. Wir versuchen, dieses Gefühl ruhig zu stellen, indem wir uns einer Gemeinde anschließen. Du tötest einfach dieses Gefühl ab, indem du das tust. Aber damit stellst du das nicht zufrieden. Das macht nichts zufrieden. Es gibt nur eine Sache, die zufrieden stellt, und das geschieht, wenn Christus in das Leben eines Menschen hineinkommt, denn er ist im Bilde Gottes geschaffen worden und er ist in der Gestalt Gottes gebildet worden. Gott hat dir nicht diesen Aufenthalt auf der Erde geschenkt, um dieses, jenes oder wieder anderes zu tun, sondern um ein Sohn und eine Tochter zu sein. Es gibt nichts anderes, was dich zufriedenstellen wird. Das ist die einzige Sache, die unsere Welt zusammenhalten wird. Nimm nicht unsere menschengemachte Weltordnung, sondern Gottes göttliche Weltordnung und seinen Weg, es durch sein Wort zu tun. Das wird sie zusammenhalten. Das ist die Kraft, die unsere Herzen in christlicher Liebe verbindet. Die Gemeinschaft der Gleichgesinnten ist der im Himmel gleich. Das stimmt. Was die Welt heutzutage braucht, ist eine gute altmodische Erweckung, wie bei Apostel Paulus und in der Bibel. Der Heilige Geist muss wieder zurück, sodass der Geist Gottes auf die Menschen fällt und Zeichen und Wunder erscheinen, so wie die Funken von einem Amboss wegsprühen. Jawohl, das brauchen wir. Das ist das, was wir haben müssen, um es zusammenzuhalten. Wir erwarten von Gott, dass er uns in unseren Traditionen begegnet. Oh, wir erwarten von ihm, zu unserem System zu kommen, um so die Welt davor zu bewahren, zusammenzubrechen. Nun, das ist genau das, was sie damals dachten. Wenn der Messias in diesem Zeitalter kommt, dann haben wir einen netten hohen Priester hier, Kaiphas. Wir haben den Lawinski und all diese Priester hier. Seht doch, feine Männer. Wir haben sie ausgebildet, sie geschult, sie wissen, wovon sie sprechen. Aber als er kam, ging er an jedem einzelnen von ihnen vorbei. Er hat sich nicht einmal um ihr System gekümmert. Nebenbei sagte er sogar noch, ihr stammt von eurem Vater, dem Teufel, ab und seine Werke tut ihr. Ihr Generation von Schlangen im Gras. Johannes 8, 44. Er sprach, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Matthäus 3, 7. Beachtet das Wort Gottes, das mit diesem Tadel hervorging. Oh, das hat gewiss nicht ihren theologischen Geschmack getroffen. Und das würde es auch heutzutage nicht. Auf keinen Fall. Als sie ihn dort stehen sahen und das Zeichen eines Propheten vollbringen, um zu zeigen, dass er der Messias war, was haben sie da gesagt? Er ist Beelzebub. Das ist ein böser Geist auf ihm. Jesus sagte, das ist Gotteslästerung, und wenn der Heilige Geist kommt und ihr dagegen sprecht, dann wird es weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben werden. Aber erkennt ihr das System von heute? Es handelt sich um dieselbe Sache. Wir haben unser eigenes System gegründet, und das ist der Grund dafür, warum unser System niemals diese Welt zusammenhalten wird. Sie mögen einen Präsidenten oder einen Abraham Lincoln in jedem Staat der Vereinigten Staaten wählen. Das wird sie auch niemals zusammenhalten, bis wir zurückkommen zu dem Worte Gottes. Zurück zu der altmodischen Bibel mit ihren schwarzen Buchdeckeln, welches die Wahrheit enthält. Das ist der einzige Weg, wie wir jemals Gott erkennen und unsere Welt zusammenhalten werden, indem wir zurückkommen zu den Grundsätzen von Jesus Christus, zurück zu seiner Lehre und zurück zu dem Heiligen Geist, der die Gemeinde wieder führt. Das ist der Grund, warum die Wahrheit in diesen Tagen so sehr missbraucht wurde. Denn als Gott versuchte, sein Programm hereinzubringen, hatten sich die Menschen bereits zu sehr in Denominationen verwickelt. Sie bauten einen Zaun auf, sodass der Heilige Geist nicht dort hineingelangen konnte und ihn draußen hielt. Wir wollen, dass Gott uns in der Verfassung rettet, in der wir uns befinden. Das ist die Weise, wie ich denke. Ihr Pfingstleute, wo habt ihr denn eigentlich begonnen? Habt ihr jemals von der Azusa-Straße gelesen, einer Mission? Habt ihr jemals davon gelesen, bevor das allgemeine Konzil begonnen hatte? Die Pfingstleute wurden dadurch bekannt, dass sie aus diesen Denominationen herauskamen und sich trennten. Das ist das, was sie gewesen sind, kommt heraus aus ihrer Mitte. Das war das, was sie die ganze Zeit über predigten. Trennt euch, spricht Gott. Entfernt euch von diesen Traditionen der Menschen. Und was hat er dann gemacht? Er kehrte direkt wieder um und ging in dasselbe Durcheinander zurück, wo er herausgekommen war. Jetzt seid ihr getrennt. Der eine befindet sich in der Gemeinde Gottes und der nächste wieder woanders. Du gehörst zu diesem oder jenem oder wiederum diesem einen oder jenem. Ihr seid getrennt und streitet einer mit dem anderen. Hört damit auf. Als ich am Anfang in den Predigtdienst trat, dachte ich, dass alle Pfingstler eine einzige Gruppe wären. Ich stellte schließlich fest, dass sie sich genauso schlimm aufgesplittert hatten wie die Baptisten. Die Sache, die ich dann tat, war, dass ich direkt in der Mitte von beiden stand und sagte, wir sind Brüder, das ist alles. Richtig. Solange ihr aufeinander losgeht, braucht Satan nicht auf euch loszugehen, aber lasst diese Sperre gebrochen werden und schlagt eure Zelte weit draußen auf, um jeden Bruder mit hineinzunehmen. Und dann sage ich euch, dass sich die gewaltige Armee Gottes in der Kraft von Jesus Christus erheben und zu der Bibel zurückkehren wird. Wenn du darüber sprichst und willst, dass eine Gemeinde die Entrückungsgnade bekommt, würde es nur dann geschehen, wenn wir unsere Traditionen niederreißen, all unsere denominationalen Sachen vergessen und direkt zur Grundlage von Gottes Wort zurückkommen würden. Aber wir wollen, dass Gott uns in dem Zustand rettet, in dem wir uns befinden. Wir müssen seiner Anforderung entsprechen. Seht ihr, wir können es nicht. Wir begegnen uns nicht gemäß unseren Bedingungen, sondern aufgrund der Seinen. Wir wollen, dass Gott uns genau in der Sache rettet, die er, es ist verdorben, überlasst es Gott. Kommt zurück zu dem Wort und liebt einander, das ist die einzige Sache, die ich weiß, die zu tun ist. Gott schickte uns Propheten und wir haben sie umgebracht. Genauso hat Jesus gesagt, dass sie es tun würden. Dann haben wir nach einem Jahrhundert oder zwei oder nach 100 Jahren oder 50 Jahren herausgefunden, dass Gott uns einen Propheten senden will oder einen Botschafter. Und sofort kritisieren wir ihn zuerst und bringen ihn um. Und wisst ihr, nach einer Weile, nachdem er tot ist, wacht die Gemeinde auf. Was tun sie dann? Sie werden sagen, gut, wir werden aufgrund dessen eine Denomination gründen. Das ist das, was mit den Methodisten, den Baptisten und allen anderen geschehen ist. Sie gründeten eine Denomination. Und die Sache dabei ist, nachdem er gestorben und seine Botschaft vorbei ist, dass wir bereits an einer ganz anderen Stelle leben. Dann geht ihr dorthin zurück zu seiner Botschaft zu jener Zeit und versucht dorthin zurückzugehen und schmückt sein Grab, obwohl es hier die ganze Zeit über schon längst weitergeht. Ihr habt die Zeit nicht erkannt. So ist der Mensch nun einmal. Er preist Gott immer für das, was er getan hat und für das, was er tun wird, und er ignoriert das, was er gerade tut. Das ist einfach die Art und Weise, wie der Mensch ist. Das hat er schon immer so gemacht. Er denkt an das, was er getan hat und dankt ihm dafür und glaubt, dass er hier draußen etwas tun wird und vergisst aber, dass er es schon die ganze Zeit über tut und zwar direkt hier. Er übersieht es einfach immer. Das ist die Aufgabe des Teufels, das in der Weise zu machen. Jawohl. Unsere Traditionen, jawohl, sie behaupten, der Messias war für eine andere Generation bestimmt, etwas in der Richtung. Er war damals dort, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Bei dem ersten Kommen von Jesus war die ganze Welt in der Politik und in der Religion verdorben. Alles rief nach einem Messias, sie wollten einen Gesalbten, Israel wollte so etwas und Rom wollte so etwas und auch alle anderen. Heutzutage ist es genau dasselbe. Wir alle, jeder Einzelne will einen Politiker, wir möchten heutzutage so etwas. Nun, heute möchte Russland einen Erlöser. Russland will einen Messias, der sie ganz schnell auf den Mond bringt, sie dorthin bringt, bevor die anderen es schaffen. Das ist das, was Russland will. Sie wollen eine Art Messias, ein Genie, ein Bursche, der ein wissenschaftliches Genie ist, der weiß, wie man den Weltraum da draußen erobert und wie man dorthin kommt und die russische Flagge hisst, bevor die Amerikaner dahin kommen. Oh, sie wollen ihren Messias. Sie versuchen ihr Bestes, einen aufstehen zu lassen. In Ordnung. Was hat Amerika gemacht? Was willst du, Amerika? Du schreist am lautesten. Was willst du denn? Du hast ein gebildetes Genie gewollt. Du hast ein politisches Genie gewollt. Du hast es bekommen. Auch wenn du einen betrügerischen Wahlautomaten erfinden musstest, um es zu bekommen, aber du hast es bekommen. Das stimmt. Die Welt will, das ist das, was sie möchte, aber was wirst du damit anfangen? Du wolltest zeigen, wie schlau du bist. Du hast sie sogar ins Fernsehen gebracht, um zu zeigen, wie man den anderen übertreffen kann, und dadurch bist du gefallen. Versteht ihr? Du hast es bekommen, aber wohin wird er dich führen? Direkt nach Rom, natürlich. Ihr habt es gerade jetzt gesehen. Ihr, die Gemeinde, wollt ein Genie. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was ist es, was die Gemeinde will? Was wollt ihr denn? Ihr wollt einen schlauen, gebildeten, verstandesmäßigen Prediger, der aufsteht, der besser Zugeständnisse erreichen kann als Billy Graham, um sie alle zurückzubringen zu einer Denomination. Ihr habt Lehrgänge und andere Sachen, um sie dort auszubrüten. Das stimmt. Ihr mögt nicht denken, dass es stimmt, aber euer Handeln spricht lauter als eure Worte. Ihr wollt ein religiöses Genie, einer, der euch führen kann und eure Denomination über alles andere stellt. Die Baptisten niedertrampelt, die Methodisten niedertrampelt, die Einheitsleute niedertrampelt, die Dreieinigkeitsleute niedertrampelt, einfach alles und darüber hinweg geht. Oh, ihr schöpft einfach die ganze Welt ab und versucht, ihn zu finden. Das ist die Art, die ihr gerne haben wollt. Aber wisst ihr, was ihr braucht? Ihr braucht einen Erretter, das ist genau das, was ihr braucht. Und das ist auch das, was Gott weiß, dass ihr es braucht, einen Erretter, und er schickt ihn euch. Aber wollen sie das überhaupt? Auf keinen Fall. Das passt nicht zu ihrem geistlichen Geschmack. Das funktioniert bei ihnen einfach nicht in der Weise. Aber die ganze Welt will ihr Genie haben. Nun, das passiert, wenn Russland ihren Messias bekommt. Wie steht es da mit uns? Ihr wisst, dass Deutschland vor einiger Zeit ihren bekommen hat, und viele von euch Leuten aus dem Ersten Weltkrieg erinnern sich sehr gut daran. Seht ihr, sie bekamen ihn. Ihr braucht diese Sorte von Messias nicht. Das fand in der verkehrten Weise statt. Es war die verkehrte Sache, es war die falsche Sache, es stand im Gegensatz zum Worte Gottes. Denkt nur an Napoleon, der im Alter von 33 Jahren die Welt erobert hatte und mit einer Niederlage starb. Er starb mit der Niederlage. Er war ein Verfechter des Alkoholverbots, als er anfing, und sein großer Erfolg brachte ihn so weit, dass er als Alkoholiker starb. 7000 Prostituierte folgten seiner Armee. Er starb im Alter von 33 Jahren. Er versuchte, die Welt zu erobern, aber er machte es auf die falsche Weise. Aber Jesus Christus hatte im Alter von 33 die ganze Welt erobert, den Tod, die Hölle und das Grab, und fuhr auf in die Höhe. Warum? Er war das Wort Gottes sichtbar gemacht. Das ist unser Messias. Amen. Gewiss. Sie wollten immer einen Messias haben, aber wir wollten es in der Weise. Ich muss einige Sachen weglassen, die ich hier aufgeschrieben habe, weil es schon zu spät wird. Wir müssen einfach einiges auslassen. Aber die Welt will ihren Messias. Die Welt will einen haben. Die Gemeinde will einen haben. Und was ist, wenn Gott ihnen einen schickt? Wenn Gott einen Messias schickt, wie würde er dann aussehen? Er würde kein religiöser Politiker sein. Er würde kein verstandesmäßiger Riese sein, so wie wir das bezeichnen. Oh nein, wie würde er dann aussehen? Er würde so sein, wie es im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8 steht, derselbe, der er schon gewesen ist. Er ist schon immer so gewesen. Er würde das Wort Gottes sichtbar gemacht sein, das stimmt ganz genau. Er war das Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes und er wird für immer das Wort Gottes sein. Sogar das Ankündigen seines Kommens geschah immer durch die Propheten, zu denen das Wort gekommen ist. Und hier kommt das Wort in seiner Fülle. Und wenn er nun heutzutage wiederkommen würde, dann würde er das Wort Gottes sein, das sichtbar gemachte Wort Gottes, das bestätigte Wort Gottes, Gott lebendig in unserer Mitte. Das ist der Messias. Er hat es verheißen. Amen. Er würde wieder diese Feuersäule sein. Er würde wieder derselbe Messias sein, der Israel führte. Amen. Er würde derselbe Messias sein. Eine leere Stelle auf dem Tonband der Übersetzer. Gewiss, sie würden es wieder ablehnen, so wie sie es immer machten. Gewiss. Oh, natürlich, denn sie wollen eine große Nation aufbauen. Wir wollen einen großen Gemeindekörper aufbauen. Heutzutage denken wir darüber nach, dass wir eine gewaltige allgemeine Gemeinde wollen. In Ordnung, ihr werdet sie auch bekommen. Ihr wollt eine vereinigte Gemeinde. Ihr werdet sie bekommen. Ihr werdet sie bekommen. Warum wollen sie so eine Sache? Wenn der Messias kommen würde, dann würde er nie so etwas in der Richtung unterstützen. Er würde dagegen aufstehen. Gewiss würde er das. Aber wofür wollen sie das haben? Was ist der Grund? Warum es so kommen muss? Sie wollen einen Mann, der aufstehen und die ganze Sache beherrschen kann. Ihr werdet es bekommen, ganz genau. Ihr werdet ihn annehmen, denn er wird kommen. Jesus sagte, ein anderer wird kommen und ihn werdet ihr annehmen. Johannes 5, 43. Sie werden es tun, sie werden ihn annehmen. Warum wollen sie das tun? Die Menschen wollen die Dinge auf ihre eigene Weise haben. Wenn der Messias kommt, dann wird er euch einfach die ganzen angesteckten Federn wegblasen. Wenn ihr davon sprecht, wie irgendein Prediger den Frauen und den Männern gehörig die Meinung sagt, dann wird er ihnen aber wirklich die Meinung sagen. Er tat das, als er kam und er sagte, ihr Generation von Ottern, ihr Schlangen im Gras, ihr stammt von eurem Vater, dem Teufel, ab. Wenn der Messias in dieser verdorbenen Zeit zurückkommen würde, dann würde er wiederum dieselbe Sache tun. Gott würde sein Werk wieder genauso bestätigen, wie er es am Anfang tat, mit derselben Art von Zeichen und Wundern. Er würde das ganz gewiss tun, wenn er zurückkommen würde. Wenn wir diesen Messias bekommen, dann würde er genauso sein wie beim ersten Mal. Denn es könnte gar nicht anders sein. Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er ist immer das Wort. Aber was wollen wir denn? Wir würden diese Art von Messias nicht wollen. Nein, nein. Wir wollen so etwas haben wie die Welt. Und was die Menschen zu tun versuchen, ist, dass sie einen Messias haben wollen, der sie so leben und alles tun lässt, wie sie es wollen. Sie wollen so handeln wie die Welt und in der Welt leben und trotzdem ihr christliches Bekenntnis behalten. Richtig, das könnt ihr nicht machen. Jesus sprach, wenn ihr die Welt und die Dinge der Welt liebt, dann ist die Liebe Gottes nicht einmal in euch. 1. Johannes 2, 15. Jawohl, aber das ist die Art von Messias, den die Welt möchte. Das ist der Grund, dass sie den Messias von Gott nicht annehmen werden. Sie werden es nicht tun. Dieses ist genau sein Messias. Sein Wort ist sein Messias. Dieser Messias in euch tut die Werke, von denen das Wort spricht. Es bringt Christus hervor, weil Christus in euch ist. Sein Leben ist in euch und das tut genau das, was es tun soll, so wie er es immer tat. Auf dieselbe Weise, wie er es tat, dieselben Dinge, die er tat, weil er derselbe ist. Das ist der Messias, den Gott schickt. Der Messias, den die Welt haben will, ist so, dass er sie alles tun lassen soll, was sie wollen und damit durchkommen, indem gesagt wird, oh, das ist schon alles in Ordnung. Oh, diese Frauen überall im ganzen Land, das möchtet ihr. Ja, ja, ihr seid es gewesen. Ihr wollt euren französischen Kleidung und all diese großartigen Sachen. Ihr habt sie bekommen. Ihr habt einen modernen Ahab und eine moderne Isabel bekommen und damit die Gemeinde modernisiert. Das stimmt. Ich spreche nicht aus politischen Gründen. Ich sage die Wahrheit. Wisst ihr, dass dieses Land genauso ist wie Israel? Es hat dieselbe Sache getan. Israel kam herein und trieb die Bewohner aus dem Land hinaus und nahm es ein. Gott gab es ihnen. Und was taten sie dann? Sie trieben die Bewohner aus dem Lande hinaus und nahmen es ein. Zuerst hatten sie gewaltige Könige, so wie David und Salomo. Nach einer Weile stand ein Mann wie Ahab auf, der Isabel heiratete. Sie war eine von diesen Hippie-Mädchen mit angemaltem Gesicht. Als sie das tat, war sie diejenige, die ihn unter Kontrolle hatte. Sie gab ihm an, was er tun muss. Er hätte das Haupt sein können, aber sie war der Hals und sie gab ihm an, was er zu tun hatte. wenn dieses Land nicht genau dasselbe getan hat, dieselbe Sache. Wir sind hereingekommen, haben die Indianer hinausgetrieben, wir haben einen Washington und einen Lincoln gehabt. Aber was haben wir heute durch unsere eigene Wahl der Politik und den Dingen bekommen? Wir haben das System aufgebaut, vor welchem wir davongerannt sind und hier eine Nation daraus gemacht. Wir haben es direkt hierher zurückgebracht, weil es der Wunsch der Menschen ist. Richtig. Nun, ich bin weder Demokrat noch Republikaner. Ich bin ein Christ. Die ganze Sache ist verdorben. Ich treffe meine Wahl für Jesus Christus. Amen. Auf diesem Felsen werde ich stehen, denn jeder andere Boden ist sinkender Sand. Jawohl. Freunde, uns ist kein System verheißen worden. Jesus würde nichts mit einem System zu tun haben wollen. Uns wurde kein System verheißen. Was wurde uns verheißen? Uns wurde ein Königreich verheißen. Wie kommen wir dort hinein? Durch einen Geist sind wir alle in dieses Königreich hineingetauft. Es ist das Königreich Gottes, ein Königreich des ewigen Lebens, mit einem ewigen König, der sein ewiges Wort hervorbringt, mit einem ewigen Volk, welches zum ewigen Leben vorherbestimmt ist. Er, nur er, ist der König. Wir sind da hineingetauft worden und sitzen in der himmlischen Herrlichkeit. Wir sind tot und unser Leben ist in Gott verborgen durch Christus. Und nicht nur das, sondern wir sind mit ihm auferstanden. Auferstanden in was? In ein System, eine Denomination oder eine Organisation? Wir sind auferweckt in das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes befindet sich inwendig in euch. Warum? Alle diese menschengemachten Systeme müssen fallen. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch die Himmel. Hebräer 12, 26. Und die Dinge, die nicht erschüttert werden können, sind die Dinge, die bleiben. Wir empfangen ein Königreich, das nicht erschüttert noch bewegt werden kann. Das ist das Königreich Gottes. Nicht ein System, keine politische Kraft, keine Denomination, sondern ein Königreich. Amen. Und die Untertanen davon sind dem Systemen dieser Welt gegenüber gestorben. Seine Untertanen sind diesen Organisationen gegenüber gestorben. Sie sind diesen politischen Systemen gegenüber gestorben. Sie sind lebendig und durch die Kraft des Königs auferstanden. Und jetzt befinden wir uns in einem Königreich und sitzen in himmlischen Plätzen mit dem ewigen König und erfreuen uns am ewigen Leben durch das ewige Wort. Wir gehen in einen ewigen Himmel, um für immer mit ihm zusammen zu sein. Halleluja. Wir leben in der Gegenwart des Königs. Oh, ich liebe ihn. Oh, ich bin so froh, einer davon zu sein. Ich bin so froh, tot in Christus zu sein und lebendig in dem Königreich Gottes. Dieses ist nicht meine Heimat. Wir suchen ein Königreich. Wir trachten nach einem König. Wir befinden uns bereits in dem Königreich. Wir trachten nach dem König, der kommt, und der König wird bald zu seinem Königreich kommen. Denn wir empfangen ein Königreich, das nicht bewegt werden kann. Alle diese anderen Dinge werden zusammenbrechen. Amerika wird zusammenbrechen. Europa wird zusammenbrechen. Asien wird zusammenbrechen. Die ganze Welt wird zusammenbrechen. Aber wir befinden uns in einem Königreich, einem ewigen Königreich, das nicht erschüttert werden kann. Amen. Dort, wo Christen jeden Tag in der Gegenwart des Königs leben. Amen. Preis sei Gott. Wir brauchen darüber keine Vermutungen anzustellen. Es ist die Wahrheit, Gottes Wahrheit, Gottes völlige Wahrheit. Wie sehr liebe ich ihn dafür, wie gut ist er. Du sitzt da und schaust mich an. Die kleine Frau, die dort sitzt, mit einem schwarzen Hut auf und mich anschaut. Du befindest dich in einem Königreich. Glaubst du das? In der Gegenwart des Königs. Du hattest vor kurzem eine Operation wegen Darmbeschwerden. Das stimmt, nicht wahr? Die Schwester sagt, ja, der Übersetzer, das hat dir zu schaffen gemacht. Es macht dir zu schaffen. Vergiss es, es wird jetzt gut werden. Warum? Da gibt es Heilung in der Gegenwart des Königs in dem Königreich. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Amen. Der alte farbige Bruder, der dort drüben am Ende sitzt, der seine Hände erhoben hat, der sich umschaut und versucht, mich zu finden. Du hast nicht mich gefunden, sondern du hast ihn gefunden. Dieser Tumor, der sich in deiner Seite befindet, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann wird Gott ihn herausnehmen. Glaubst du das? In Ordnung. Gott segne dich. Amen. Oh, ist er nicht wunderbar? Großartig? Warum zweifelst du? Zweifel nicht. Du hast ein Asthma-Leiden, du hast ein Herzleiden, außerdem noch Arthritis und alles Mögliche. Du möchtest, dass Gott alles haarklein aufzählt. Wenn er zu dir spricht, das reicht aus. Zweifel nur nicht. Vergiss nicht, dass es wahr ist. Glaube Gott und du wirst das bekommen, was du wolltest. Amen. Dieser Mann, der hier sitzt, hat Asthma. Ein kleiner Bursche aus Norwegen. Glaubst du, dass Gott dieses Asthma kurieren und dich gesund machen wird? Wenn du das tust, dann wird Gott dich gesund machen. Amen. Warum? In Ordnung, du kannst es haben, mein Herr. Du hast gar nicht gewusst, dass du so viel Glauben besitzt, nicht wahr? Aber das Königreich Gottes ist gekommen und wir sitzen mit dem Messias Gottes, zusammen hier. Warum sagst du das so? Der Messias? Was bedeutet das, Bruder Branham? Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist kraftvoller als jedes Königreich, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein Unterscheider der Gedanken, die in der Gesinnung sind und der Absichten des Herzens. Es ist Gottes Königreich. Halleluja. Wir empfangen ein Königreich, das nicht erschüttert werden kann. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Werdet ihr den König annehmen, während er hier ist? Amen, der Übersetzer. Dann lasst uns aufstehen und ihn einfach preisen von ganzem Herzen. Herr Jesus, wir preisen dich, o du großer König der Herrlichkeit. Wir empfangen ein Königreich, das nicht erschüttert werden kann. Herr, möge dein Volk geheilt werden, das dasteht und deinen großen Namen verherrlicht, Vater. Gewähre es, Herr, schenke den Menschen Barmherzigkeit. Wir sind dankbar für dieses Königreich, denn durch einen Geist sind wir alle in dieses unbewegliche Königreich hineingetauft. Und jetzt ist unser König in unserer Mitte und bestätigt sein Wort für die letzten Tage. Dieselbe Feuersäule, derselbe Jesus Christus mit denselben Zeichen, dasselbe Leben, welches in ihm war, ist in der Gemeinde. Wir empfangen ein Königreich. Liebt ihr ihn? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Lasst uns seinen Lobpreis singen. Ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst. Lass uns das richtig laut erklingen lassen. Gib uns den Ton dazu, Bruder. Jetzt alle miteinander, lass uns das singen. Ich lieb ihn, während wir ihn preisen. Ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. O du meine Güte, klingt das nicht wie im Himmel? Die Versammlung sagt Amen. O du meine Güte, ich sage euch etwas. Lasst uns mit unseren Mitbürgern dieses Königreiches bekannt werden. Während wir es noch einmal singen, lasst uns herumdrehen und mit jemandem in unserer Nähe die Hände schütteln und sagen, Gott segne dich, mein Bruder, meine Schwester, während wir es alle miteinander singen. Schüttelt alle einander die Hände, denn durch einen Geist sind wir alle in einem Leib und sitzen in dem Königreich. Ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Oh, ist er nicht wunderbar? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Amen. Lasst es uns noch einmal singen. Ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Wie viele fühlen sich so richtig gereinigt? Lasst uns sehen. Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Oh, du meine Güte, das Wort ist Speise für unsere Seele. O du meine Güte, lasst es uns noch einmal singen. Gott segne euch. Ich lieb ihn.